Ich habe heute ein bisschen Foundation und so Puder drauf.
Ja, ich
auch. Das ist immer die Hölle für Taschentücher und Masken.
Und Masken. Ich habe jetzt auch nur noch schwarze Masken.
Ja.
Oder grüne, ja. Weil weiße, genau. Masken. I'm not ready for it.
Ja,
I'm not ready for that conversation, wenn ich die Maske habe.
Mein Sohn ruft auch mit: Mama, das ist deine.
Deine. Guck mal.
To Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur Season 2 von Tu Podcast. Ich bin Tupoka und die Gastgeberin des Podcasts. Als Trainerin, Aktivistin und Autorin rund um das Thema Rassismus, Rassismuskritik, begleite ich zusammen mit meinem Mann Steven Institutionen, Organisationen und Individuen auf ihrer rassismuskritischen Reise. Dieser Podcast ist unser Herzensprojekt. Gespräche mit schwarzen Frauen haben mir den Weg in das Verständnis über mich selbst als schwarzer Mensch in dieser Welt geebnet. I am because they are. Bis heute sind es diese Gespräche, die mich stärken, bereichern, aber auch heilen und wachsen lassen. Und Black women are badass. Literally. Schwarze Frauen haben schon immer kreiert, gekämpft, entdeckt, inspiriert, erschaffen, erforscht, geschrieben, geglaubt, geliebt und gehofft, trotz und wider unglaublicher Barrieren, Grausamkeiten und Erniedrigungen, die ihnen rassistische und patriarchale Machtstrukturen, gegebenenfalls auch noch heteronormative, koloristische, ableistische, homo- oder transfeindliche oder weitere Machtstrukturen in den Weg geworfen haben. Ihren Geschichten beizuwohnen und zuzuhören ist bereichernd und, wie ich finde, ein Privileg für alle. Representation matters. Und ich freue mich darüber, eine Plattform zu haben, auf der ich mit unterschiedlichsten Frauen sprechen kann, die alle mit ihren individuellen Geschichten unsere Welt bereichern. Gleichzeitig wissen wir, dass Tu Podcast niemals allen Stimmen, die eigentlich gehört werden sollten, gerecht werden kann. Deshalb ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass ihr vor allem als weiße ZuhörerInnen immer im Hinterkopf habt, dass die geschilderten Erlebnisse natürlich an kollektive Erfahrungen und Positionierungen anknüpfen, aber dass sie eben niemals repräsentativ für alle schwarzen Frauen stehen können. Und, quite frankly, auch nicht stehen sollten. Viel Inspiration, Erkenntnis oder auch einfach Spaß beim Hören der Gespräche.
Lovelies, ich kann es nicht glauben, aber wir sind tatsächlich am Ende der zweiten To-Podcast-Season. Wow. Und last but never ever least habe ich ein Gespräch mit der bezaubernden Woman Extraordinaire Anna Duschime geführt. Anna ist Redaktionsleiterin bei der Produktionsfirma Steinberger Silberstein, die verschiedene Formate für Funk, für die ARD und ZDF produziert, zum Beispiel Aurel Original oder auch Browser Ballett. Sie hat zwei Kolumnen, einmal bei der Taz, eine Dating-Kolumne namens Bei aller Liebe und eine weitere Kolumne bei Edition F. Anna hat darüber hinaus noch einen Politik-Popkultur-Podcast namens Hart Unfair mit ihren beiden Freunden Yelda Türkmen und Ari Christmann. Ach, und sie schreibt ab und zu auch für Zeit Online, Buzzfeed und viele, viele andere Medien. Bei Tu Podcast wird ja immer wieder viel gelacht, aber ich habe so die Vermutung, dass das jetzt die Folge ist, in der am meisten gelacht wurde. Und das liegt daran, dass Anna einfach ein unglaublich lustiger und humorvoller Mensch ist. Gleichzeitig haben wir aber auch über tiefe Themen wie Genozid und Trauma gesprochen. Es ist ein Gespräch über Trauma, Survival und Living Life. Über Jesse und Jamie. Über misogyne Knöpfe und Hosen. Übers Lachen, Canceln und irgendwie immer wieder Oxford. Bleibt nach dem Gespräch gerne noch ein bisschen dran und hört euch noch einmal all die Outtakes dieser Season an, mit der wir einerseits Danke sagen wollen an all die unglaublichen Frauen, die uns mit ihren Geschichten, ihren Visionen, ihren Hoffnungen und ihren Verletzlichkeiten vertraut haben. Es ist eine unfassbar große Ehre für mich und für uns als Team und wir danken euch. Wir danken auch all unseren SponsorInnen und all unseren SupporterInnen bei Steady und alle, die uns sowieso supporten. Und natürlich ein riesen Danke an alle unsere HörerInnen. Ohne euch wären wir nicht wir, dann wären wir nicht TuPodcast. Vielen Dank fürs Hören, für eure Rückmeldungen, für die viele Liebe. Ja, und deswegen wünschen wir euch bereits jetzt einen guten Jahreswechsel und freuen uns auf die Season 3 mit euch im Februar 2022. Ja, und an dieser Stelle sagen wir als TuPodcast-Team einmal ganz, ganz herzlich Danke.
Von Charmaine.
Von Mariam.
Und Ricky.
Von Steven.
Und Tupoka. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören der Folge mit Anna Duschime. Liebe Leute, ich freue mich. Es ist der schönste Moment bei TuPodcast, denn ich darf euch heute fürs Season-Finale, aber never ever ever least, die amazing, unglaubliche, krasseste Anna Duschime vorstellen. Herzlich willkommen zu TuPodcast, liebe Anna.
Yay! Ich freue mich so. Ich grinse schon seit einer halben Minute und starre dich dabei an. Gar nicht creepy.
I felt it.
Ich freue mich so sehr. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir den Einstieg jetzt geschafft haben. Wir haben legit schon seit einer halben Stunde hier gelacht, die ganze Zeit. Wir mussten jetzt erstmal irgendwie ein bisschen runterkommen. So. Ich freue mich. Irre. Also, dass wir das zusammen geschafft haben, ist... The universe was trying us.
Absolutely. Why though?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Aber schön, dass du da bist. Also für die eine Person, die jetzt zuhört und nicht weiß, wer wissen sollte, wer du bist. Shame on you. Aber Anna ist, ich habe bei Rosa Merck steht, ein journalistisches Wunderwerk. Was für ein geiles Wort. Du bist Redaktionsleiterin bei der Produktionsfirma Steinberger Silberstein, die verschiedene Formate für Funk, für ARD ne, und ZDF produziert. Zum Beispiel Aurel Original, liebe es. Oder auch das Browser Ballett. Und du schreibst dazu, wie ich jetzt gelernt habe, sogar zwei Kolumnen. Einmal für die Taz, eine Dating-Kolumne namens Bei aller Liebe. Also unbedingt lesen, da werden wir auch später nochmal drüber sprechen. Und seit neuestem für Edition F eine Kolumne, zu welchem Thema?
Es ist eine Briefkolumne. Es ist ein bisschen die schwarze Millennial Franz Josef Wagner. Mit weniger Bild und mehr Herz, würde ich das beschreiben.
Oh, wie schön. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Ja.
Und dann bist du eine Podcast-Kollegin. Du machst den Politik-Popkultur-Podcast namens Hart Unfair zusammen mit Yelda Türkmen und Ari Christmann.
Yes.
Ja, und in den verbleibenden, weiß ich nicht, eine Minute des Tages schreibst du auch noch für mehrere weitere Medien, BuzzFeed, Zeit Online und so weiter. Wow.
Danke.
Need a moment of silence, bitte.
That's gonna be the only moment of silence, habe ich das Gefühl. Ich muss mich ein bisschen so wieder runterfahren, weil ich bin so krass gut gelaunt aufgewacht, weil ich auch mich so auf das Gespräch gefreut habe. Aber wie du schon gesagt hast, the universe was testing us.
Aber obviously, also das war wirklich, also erstmal einen Termin finden war irgendwie schon eine riesen Challenge, weil wir sind beide unglaublich busy, wie ihr jetzt auch gehört habt. Also es ist ein Wunder, dass wir überhaupt... Ja. So ein Zeitfenster finden.
Ich glaube, wir sprechen schon bestimmt gefühlt ein halbes Jahr.
Mindestens.
Ich.
Ja.
Ich wusste nicht, als ich mir früher Erwachsensein vorgestellt habe, habe ich ganz 100% nicht damit gerechnet, dass es daraus besteht, dass man sich die ganze Zeit sagt, nächste Woche wird besser,
voll.
Bis man stirbt.
Voll. Und genau, also, das gekoppelt damit, dass man sich immer aufs Schlafen freut, aber irgendwie nie schläft. Also so geht's mir. Also immer so, oh, ich freue mich so bald ins Bett zu gehen.
Voll. Und dann so 3 Uhr.
Mhm. Und heute Morgen auf dem Weg hierher war es auch
gechallenged. Also nicht ich, sondern das Auto, in dem ich saß, da ist dem Fahrer sozusagen jemand hinten aufgefahren.
Was natürlich überhaupt nicht lustig ist.
Wirklich voll nicht lustig, aber Gott sei Dank, also dem Fahrer geht's gut, mir geht's auch gut. Ich habe aber gerade Buttermilch getrunken. Buttermilch getrunken im Auto und dann hat es ein bisschen so rums gemacht und dann ich habe so einen schönen grünen Rock an und dann hatte ich erstmal einen Fleck, aber den Fleck habe ich rausbekommen, dem Fahrer geht's gut. Ich musste dann mit ihm warten, bis die Polizei kam und dann ein neues Auto bestellen und dann habe ich es mit ein bisschen Verzögerung hierhin geschafft.
Ja, yeah, we did it.
We did it.
Deswegen mussten wir auch erstmal eine Stunde lachen vorher,
voll,
weil wir einfach gar nicht klar kamen.
Auch so ein bisschen so Druckausgleich, glaube ich, ne?
Genau. Deswegen, du hast schon ein bisschen gesagt, aber wie geht's dir jetzt oder wie geht's dir in dieser Zeit? You know what I mean? Loaded question.
In dieser Zeit, ja.
In dieser Zeit. How are you doing?
Ich muss sagen, heute geht's mir richtig, richtig gut. Ich habe wirklich sehr, sehr gute Laune. Ich bin mit extrem guter Laune aufgewacht.
Schön.
Und ich versuche mir seit ein paar Wochen so eine Morgenroutine anzutrainieren und faile jedes Mal spektakulär. Aber heute Morgen hat es so einigermaßen geklappt. Also ich bin wirklich aufgewacht, ich habe gebetet und ich habe mein Bett gemacht. Das sind so 2 Key-Sachen, die ich versuche am Morgen zu machen.
Mhm.
Aber ich habe auch einen halben Liter Fanta getrunken. Das war nicht meine Morgenroutine. Naja. You win some, you lose some. Deshalb, also mir geht es heute wirklich richtig gut.
Wunderbar.
Ich habe eigentlich frei, also bin aber hier.
Arbeite
das
trotzdem.
Das ist aber nicht richtig arbeiten, das ist ein Gespräch unter Schwestern, so heißt ja auch dein Podcast und deshalb freue ich mich wirklich sehr. Also mir geht's richtig gut, das war aber nicht immer so, vor allem nicht die letzten 2 Jahre. Ist das
Ja, krass, es ist unglaublich. Ja, voll.
Oh Gott. Aber ich habe irgendwie, ja, es ist so ein Auf und Ab, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es zumindest das Positive, was ich dem abgewinnen kann, ist, dass ich immer mehr lerne mit meinen Gefühlen und mit dem, was halt so passiert, irgendwie einigermaßen umzugehen.
Mhm.
So, das war am Anfang der Pandemie auf jeden Fall nicht so.
Ja, ist hart.
Und es wird immer besser und genau, das ist so das Positive, was ich die ganze Zeit versuche, ins Auge zu fassen.
Schön. Ja, die gute Laune ist definitiv ansteckend und ich habe mich auch richtig gefreut. Und zu diesem Bett machen, ne?
Ja.
Interessanterweise habe ich vor ein paar Wochen, hatte ich irgendwie so einen buddhistischen Podcast gehört und da ging es auch so um Routinen und wie es einem irgendwie als Mensch generell besser gehen kann, aber dieses Bett machen, dass das irgendwie super wichtig und gut sein soll, im Tag zu starten, weil man dann hat man schon was erledigt, dann hat man irgendwie schon ein kleines Erfolgserlebnis, man hat so eine Struktur und ich fand es erst so, ich so, oh, honestly, are you kidding me?
Ja.
Aber ich glaube, da ist was dran,
da
ne?
Da ist was dran. Ich habe es am Anfang auch ein bisschen abgelehnt, weil das erste Mal, als ich das gehört habe, ich glaube, das war erstens von meinem super strengen Onkel, der glaube ich auch beim Militär war. Da habe ich aber gedacht, nee. Und dann habe ich das immer wieder in so, irgendwie weiß ich nicht, so Motivationsvideos gesehen, aber das waren halt auch immer irgendwie, hi, ich bin John, bla bla bla, ich war 6 Jahre Navy SEAL und ich sage, du sollst dein Bett machen und um 4 Uhr morgens aufstehen. Ich war so, okay John, not gonna do that, aber danke, danke für den Tipp. Und deshalb habe ich es immer abgelehnt, aber ich mache es auch nicht jeden Tag, also das muss ich auch ehrlicherweise zugeben, aber immer wenn ich es mache, das stimmt wirklich. Es fühlt sich so an, als hätte ich zumindest eine Sache abgehakt. Selbst wenn der Tag dann noch den Bach runtergeht und ich irgendwie mich total unproduktiv fühle. Wenn ich dann im Homeoffice bin und zwischendurch irgendwie in Richtung meines Zimmers gucke, dann ist wenigstens das Bett gemacht. Das fühlt sich alles nicht so, das ist nicht so das Chaos, was man sowieso im Kopf hat, versuche ich dann halt nicht dann in meiner Wohnung zu haben.
Ja.
Also ich krieg's nicht hin, wenn es in meinem Kopf chaotisch ist und in meiner Wohnung auch.
Ja,
irgendeins davon muss ich aufräumen.
Geht mir genauso.
Total, weil sonst drehe ich total durch. Und manchmal, wenn ich nicht aufräumen kann, gehe ich runter und hole mir Blumen. Meine Wohnung sieht aus wie Scheiße, aber ich habe Blumen.
Ja, voll schön.
Und da fühle ich mich auch gut.
Genau. Und das, ich kann das so unterschreiben, dass man auch im Laufe des Tages an diesem Bett vorbeigeht und denkt so,
aha, look at you.
I did this. Und dass es auch schön ist, abends in ein gemachtes Bett zu gehen.
So sehr. Ich glaube, Next Level wird sein.
Okay.
Habe ich von
Raising the Bar.
John Navy SEAL gelernt.
Was sagt er?
Morgens kalt duschen. Also warm duschen und danach kalt. Aber ich habe es wirklich heute Morgen auch versucht, aber
Ja, Steven macht das relativ konsequent.
Ja.
Er sagt dann immer, er stellt sich vor, dass er irgendwo in der Karibik ist und ins Wasser springt. Das finde ich voll gut. Es funktioniert bei mir gar nicht.
Null,
ich habe immer so, I wanna die. Also wenn das so,
ja.
ich könnte da weinen. So
ich auch.
Aber ich so weiß.
Körperliche Schmerzen. Richtig,
ja, genau.
Ne?
Ja. Genau. Und auch ein Schockzustand, ja, und alles. Aber was ich sagen muss, ist, wenn man dann rauskommt, es gibt irgendwie so eine Wärme durch den,
stimmt,
Körper.
Ja.
Und das ist schon sehr,
ist
geil.
Schon gut,
und man ist so wach.
Ja.
Hm.
Okay. Ich,
ja,
werde dir berichten, als, ja, ich damit anfange.
Okay. Gut, ja, also nachdem wir das jetzt erörtert haben, was sehr, sehr schön ist und hoffentlich euch schon inspiriert hat, die ihr jetzt zuhört. Bevor wir einen Blick ins Hier werfen,
ja,
also, und dann vielleicht sogar einen Ausblick wagen, wollen wir ja in jeder Podcast-Folge so ein paar gemeinsame Schritte in die Vergangenheit gehen. Diesen Satz habe ich mir aufgeschrieben.
Sehr schön.
So, und ja, also was ich gelesen habe von dir und über dich vor allen Dingen, ist, dass du und weißt, dass du in Kigali geboren bist, dass du im Ruhrgebiet und in England aufgewachsen bist.
Genau.
Und dass du in den Niederlanden studiert hast,
ja,
und dass du in Berlin lebst, das weiß ich selber.
Okay.
Und die erste Frage, die ich mir überlegt habe, ist, würdest du uns von den physischen Stationen deines Lebens erzählen, und zwar unter dem Gesichtspunkt, welche Orte und welche Menschen an diesen Orten dich maßgeblich geprägt haben. Also zu der Anna, die jetzt quasi,
ja,
heute vor mir sitzt.
Das ist super leicht, weil es immer meine Mutter ist, an jedem Ort. Und ich glaube, das ist auch wirklich so die Konstante, mhm, in meinem Leben. Also wie du gesagt hast, ich bin in Kigali geboren. Ich habe zwei jüngere Schwestern und meine Mutter war schon immer der wichtigste Mensch in meinem Leben. Mein Vater war mir auch immer sehr, sehr wichtig,
mhm,
klar. Ich war, glaube ich, auch ein Papakind, wurde mir berichtet,
mhm,
als ich noch jünger war. Leider ist mein Vater aber im Genozid in Ruanda umgebracht worden, als ich noch sehr jung war. Das heißt, ich habe eine krasse Fixierung auf meine Mutter.
Mhm.
Das würde mein Therapeut wahrscheinlich auch bestätigen, egal. Und dadurch ist, wenn ich so an Kigali denke, denke ich natürlich, auch an meine, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich so ein bisschen getrübt, mhm, von den Menschen, die halt einfach nicht mehr da sind, meine Großeltern,
ja,
meine Tanten, Onkel, Cousinen und so weiter und so fort. Trotzdem ist das ein überwiegend positives Gefühl, wenn ich an Kigali denke oder wenn ich an Ruanda denke. Und ich glaube, das hat auch wiederum sehr viel mit meiner Mutter zu tun, weil,
mhm,
egal wo wir dann waren letztendlich, sie hat immer diese Verbindung nach,
mhm,
Ruanda und nach Kigali und zu den Verwandten, die noch in Ruanda sind und,
mhm,
in Kigali sind, immer aufrechterhalten.
Mhm.
Und ich glaube, das hat mir immer so ein gutes Gefühl gegeben. Also
ja,
das, was in Ruanda passiert ist, ist schrecklich und das,
mhm,
ist, wir reden da auch viel drüber und es ist nichts, was wir irgendwie so unter den Teppich kennen, weder in meiner,
ja,
Familie noch gesellschaftlich, würde ich sagen, also gesamtgesellschaftlich in Ruanda.
Mhm.
Aber es ist natürlich leicht, vor allem wenn man halt nicht mehr dort lebt, glaube ich, dann so ein nostalgisches Bild zu haben, ein verklärendes Bild, aber vielleicht auch manchmal wirklich so ein trauriges, negatives,
mhm,
Bild, und das habe,
mhm,
ich gar nicht. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Ruanda fliege und genau, also meine Mutter war also die Person sozusagen in Kigali, aber ich würde auf jeden Fall auch noch meine Tanten, meine Großeltern und so erwähnen, Nachbarn, klar auch, aber auf jeden Fall meine Mutter. Dann sind wir...
ich habe einen Gedanken, ja, weil ich habe, also mein Papa ist aus Tansania und wenn wir...
Yes, yes!
Und... ja, also wenn wir viel in Tansania, also wenn ich in Tansania bin oder war,
ja,
wir haben natürlich auch viel über Ruanda gesprochen,
ja,
und auch über den Genozid gesprochen. Und mein Papa hat immer gesagt, dass Ruanda das Land der 1000 Berge oder
1000
so
Hügel,
ist.
Genau. Ja,
genau,
ja.
Das ist Ruanda einfach,
ja,
ich denke dann immer an diese vielen, diese schönen Berge und so. Das muss wunderschönes Land sein.
Es ist so ein schönes Land.
Mhm.
Ich meine, ich bin obviously biased, aber es ist wirklich, wirklich schön.
Ja.
Also das Wetter ist der Hammer.
Ja.
Weiß, Deutsche lieben das Wetter, deshalb sage ich es zuerst.
Ja.
Das Wetter ist wirklich der Hammer, ohne Scheiß. Es ist nicht,
mhm,
zu heiß, es ist nicht zu kalt, es ist genau richtig. Und die von dir angesprochenen 1000 Hügel, die sieht man wirklich auch überall.
Ja.
Super, also Ruanda ist jetzt kein Fahrradfahrerland.
Es sei denn,
also kann man schon machen.
Gerne über Berge,
genau,
vielleicht.
Und mein Vater ist zum Beispiel immer sehr viel Fahrrad gefahren.
Ach,
das ist auch so ein Ding, was Leute immer zuallererst erwähnen, wenn sie über ihn sprechen. Er hatte mal ein blaues Fahrrad. Also, bless his heart, weil ich hätte es safe nicht gemacht. Das ist das schlimmste Land, um Fahrrad zu fahren. Aber es ist halt echt sehr, sehr schön. Also das ist,
ja,
das muss man echt sagen.
Ja, und
oh, jetzt vermisse ich gerade.
Ja. Ja, also ich, so ein Traum für mich, da auch mal hinzufahren, weil ich, also das ist halt immer der Struggle, wenn ich nach Tansania fahre oder generell kann ich immer,
das Gefühl, ich muss nach Tansania, weil ich ja dann meine Familie besuchen kann. Voll. Und ich könnte jetzt nicht einfach sagen, okay, guys, ich bin in Kenia, ich bin in Ruanda. Dann wäre so,
Ich habe es einmal gemacht, ich bin einmal nach Sansibar gefahren und habe niemandem was gesagt. Mit meinem damaligen Freund. Und ich habe Nachrichten bekommen.
Ach so.
Genau.
Ach so, nicht so dicker. Sansibar. Das ist so ein bisschen.
Ja. Aber das kann ich auch ein bisschen verstehen, das stimmt.
Ja, voll. Mit Sansibar geht es mir übrigens ganz genauso. Ich würde da sehr gerne ganz viel, ganz oft sein und dann habe ich aber immer den Druck.
Du musst es einfach heimlich machen.
Ich muss es heimlich machen und nicht gerade im Podcast ankündigen, aber sollte es heimlich
so rausschneiden. Du hast aber nicht gesagt, wann.
Genau.
Kannst du ja trotzdem machen, so.
True. Ja. Mein Papa folgt auf jeden Fall meinem Instagram ganz intensiv. Und ich hatte gestern in Vorbereitung auf das Interview auch deinen BuzzFeed-Artikel über deinen Papa gelesen.
Ja.
Und was, ich fand ihn generell sehr, sehr berührend, mich zutiefst bewegt. Und was als Fakt für mich so krass rausgestochen ist, dass du erzählst, dass er 6-mal die 6. Klasse gemacht hat, um dann, weil er immer abgelehnt wurde, in die Oberstufe zu kommen.
Ja.
What conviction. Wahnsinn.
Also, es ist, das muss ich auch echt sagen, ich bin, vielleicht kommen wir auch später dazu, also ich bin komplett so aufgewachsen, dass Bildung wirklich der Schlüssel zu allem ist, so. Und ich muss sagen, es hat sich bewahrheitet. Und ich verstehe, ich mag das Narrativ auch nicht, so, ja, jeder kann es schaffen, Bildung ist natürlich nicht, ne? Also es gibt ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Aber ich finde es, also, vor allem, wenn ich mir meine eigene Biografie angucke und vor allem die Biografie meiner Eltern, es wäre vertan, das wäre auch fatal und auch richtig, also ich könnte mir das überhaupt gar nicht anmaßen, so zu tun, als ob das nicht so wäre. Und er hat, also die Diskriminierung, die meine Eltern, meine Mutter und mein Vater, aber auch natürlich die ganze Familie erfahren haben, weil sie Tutsi waren, ist sowas, was ich ehrlich gesagt mit dem Alter immer mehr verstehe, in Anführungszeichen, wohl wissend, dass ich, glaube ich, so eine Art der Diskriminierung, glaube ich, niemals erfahren kann. Mhm. Auch als schwarze Frau in Deutschland. Es geht, also, das ist einfach überhaupt nicht zu vergleichen. Ja. Und dass meine Mutter da so rausgekommen ist, wie sie dann rausgekommen ist und wie sie drauf ist und wie sie mich jeden Tag roastet und generell wirklich eine der witzigsten Personen ist, die ich kenne, ist für mich halt immer jeden Tag, egal wie was für eine schlechte Laune ich habe, was für eine depressive Episode ich durchmache, was ich mit meinem Therapeuten beschreibe, wie auch immer, wenn ich es schaffe, aus diesem ganzen Ding irgendwie an meine Mutter zu denken, dann kriege ich wirklich gute Laune. Ich weiß, es hört sich mega corny an, I don't care. Das ist wirklich so. Dann kriege ich wirklich so, das gibt mir immer so ein bisschen so einen kleinen Schubs irgendwie zu denken, so ey, sis, get your shit together.
Kennst du Esther Perel? Das ist so eine, also jüdisch-belgische Therapeutin, Psychologin.
Doch.
Und die macht einen Podcast, wo sie Therapie, Leute zur Therapie zu ihr kommen, Paartherapie und das ist halt öffentlich und sie schreibt ganz viel dazu. Und sie hat, sie spricht über Trauma und sie sagt, es gibt Menschen, die, muss ich gerade denken, die nach so einem, also Trauma ist ja was so unfassbar ist, so, die nach so einer Erfahrung, also bei ihr im Kontext auch aus dem Holocaust und so weiter, die weiter existieren und dann gibt es Menschen, die es schaffen zu leben. Also und das, sie sagt, es ist auch nicht so klar, dass die einen sind die und die, also dass es auch im Laufe eines Lebens sich verändern kann. Ja. Aber dass es Menschen gibt, die irgendwie einfach weiter existieren, weil dieses Trauma zu krass ist. Und dann gibt es Menschen, die es schaffen, zu sagen, hey, I lived and here I am and I'm gonna
live some more. Und das ist genau, also first of all, meine Mutter ist auch Esther mit Vornamen, das ist wirklich kein Spaß. Und sie hat ein Buch geschrieben, was genau so auch darauf spielt. Also es gibt Leben und es gibt wirklich Überleben.
Ja, genau. Und das meint es. Survival and living. Genau das.
Und das ist genau auch so das Mantra meiner Mutter. Krass. Ich muss unbedingt erst näher bringen.
Also wirklich ist sehr, sehr, krass, da gibt es tolle Gespräche und so. Also sehr berührend.
Um deine Frage zu beantworten, alle Stationen sind eigentlich wirklich krass von meiner Mutter geprägt und gekennzeichnet. Wir sind dann irgendwann, wir haben dann eine ganz kurze Zeit in Belgien gelebt, direkt nach dem Genozid. Danach sind wir wieder nach Ruanda zurück. Und dann haben wir in England gelebt. Also wenn ich sage, ich bin in England aufgewachsen, ist auch ein bisschen übertrieben. Ich habe ein bisschen über ein Jahr.
Steht hier.
Ich habe ein bisschen über ein Jahr in England, in Norwich gelebt. Meine Mutter mit meinen Schwestern und meiner Tante und mit ihrem Sohn Roger. Und das war, weil meine Mutter eben, die Soziologie ursprünglich studiert, hat aber dann ein Aufbaustudium gemacht, um eben sich zur Traumatherapeutin ausbilden zu lassen nach dem Genozid. Und deshalb sind wir dann sozusagen nach England gezogen. Mhm. Und auch in England war eben meine Mutter auch immer die Konstante, ne? Also sie war dann immer, ich kann mich noch daran erinnern, sie hat, glaube ich, irgendwie einen Weihnachtsbaum im Bus transportiert, damit wir irgendwie so ein schönes Weihnachten haben oder eine Waschmaschine und so. Also sie war sich nie zu schade, um irgendwie uns halt einfach so, gleich werde ich wirklich emotional, um uns so ein schönes Leben und ein schönes Gefühl zu geben. Und in England hatten wir nicht viel Geld, aber ich habe es safe nie richtig gespürt. Erst viele Jahre später, als ich dann wieder in dem Ort, also als ich dann zu Besuch war, habe ich gedacht, ach so, es ist gar nicht mal so schön hier, wie ich dachte.
Ja, ich finde, bei England kommt es auch drauf an, wie das Wetter ist und so.
Also, und es ist immer scheiße. Ja. Deshalb hätte es mir eigentlich da schon einleuchten müssen. Ja. Aber genau, und dann irgendwann sind wir nach Deutschland gezogen, 1999. Und auch da war meine Mutter die Konstante. Sie hat darauf gepocht, ich sollte aufs Gymnasium gehen, aber ich sollte, glaube ich, 2 Jahre zurückgestuft werden oder irgendwas Absurdes. Und meine Mutter war so, entschuldigen Sie mal, so, meine Tochter spricht 3 Sprachen, sie wird auch eure deutsche Sprache nicht brauchen, muss dann nicht 2 Jahre zurückgestuft werden, um die zu lernen. Letztendlich bin ich dann ein Jahr zurückgestuft worden, war auch okay, ist alles gut. Aber sie hat sich da immer durchgesetzt und hat sich davon irgendwie nicht abbringen lassen und so. Und das finde ich
für euch krass. Ja.
Und immer für uns gekämpft, genau.
I want to meet your mom.
You should. She's such a good time as well. Yeah. Das ist halt das Krasse. Sie ist so witzig. Sie ist auch so witzig, wirklich. Ja,
das aber heißt,
sie kommt nicht so oft nach Berlin.
Liegt in der Familie. Aber wo lebt sie?
In Essen.
Okay,
genau.
Okay. Ja, ich glaube, es liegt in der Familie, weil du bist ja auch bekannt als jemand, der einfach wahnsinnig lustig ist.
Und thank you.
Ja, also in der letzten Stunde haben wir schon so viel gelacht. Das liegt auch dran, einfach an deinem genialen Humor und alles, was ich lese und höre von dir. Wow, sehr berührend. Und sag mal, wenn du auch in die Kindheit schaust und in Bezug auf deine Schwestern und deine Mama, gab es Gespräche über Rassismus dann hier im Ruhrgebiet oder auch in England? Und gab es so Strategien, die dir mitgegeben wurden oder bewusst oder unbewusst?
Das ist eine gute Frage. Also in Ruanda haben wir viele Gespräche darüber geführt, dass wir anders sind, offensichtlich. Mhm. Also offensichtlich nicht, weil das sieht man halt nicht. Aber wir haben schon Gespräche darüber geführt, über die Ungleichmachung von der Gesellschaft sozusagen.
Ja, klar.
Das waren aber natürlich auch sehr vorsichtige Gespräche, weil es eine politisch sehr diffizile Lage war, auch vor dem Krieg. Das haben wir auch als Kinder auch gespürt, dass da irgendwie so eine Anspannung in der Luft war. Also die Gespräche haben wir immer geführt. Ich kann mich auch immer daran erinnern, dass egal wie man das dann letztendlich nennt, ob es jetzt Rassismus ist, wie auch immer, aber wir haben immer sehr viele Gespräche zu Hause geführt über Ungerechtigkeit. Mhm. Das ist so ein Ding irgendwie. Und meine Mutter hat uns auch immer echt so eingebläut, wenn du Ungerechtigkeit erkennst und nichts sagst, dann bist du auf der Seite der Menschen, die halt eben diese Ungerechtigkeit ausüben. Und das hat sie, also das kriegt man dann halt auch nicht so richtig aus seinem Kopf heraus. Umso schmerzhafter ist es, wenn sich Menschen dir gegenüber halt ungerecht verhalten und du hast nicht die Macht, irgendwas dagegen zu tun. Und noch viel schlimmer, weil du hast, wir haben es ja gelernt, wenn du Ungerechtigkeit siehst oder erfährst, dann musst du was dagegen tun. Und wenn dir das dann widerfährt und niemand etwas sagt oder was macht, dann macht es auch was mit, das hat auf jeden Fall mit meinem Bild viel gemacht, mit meinem Menschenbild, weil in diesem behüteten Aufwachsen ging ich immer davon aus, dass es allen Leuten so beigebracht worden ist und dass wir das alle so machen. Das ist so ein Vertrag,
den wir irgendwie
gesagt haben.
Ja.
Und,
auch als Menschheit eigentlich.
Total. Und ich verstehe auch nicht, warum das nicht so ist, weil wir hätten ja alle was davon.
Ja, das ist auch nicht zu verstehen.
Ich glaube, das war so die erste bittere Pille sozusagen aus der Kindheit heraus, dann zu verstehen, okay, ach so, es gibt, nicht nur gibt es Leute, die bei Ungerechtigkeit wegschauen, es gibt auch Leute, die Ungerechtigkeit ausüben, aus keinem... Ja. Also ohne Not sozusagen. Als wir dann ins Ruhrgebiet, beziehungsweise in den Niederrhein, muss ich mein Stiefvater mich umbringen. Das ist nicht Ruhrgebiet, das ist Niederrhein.
Ja, okay.
Ja, das linker ist Niederrhein, Helmut.
Touchy.
Hi.
touchy subject.
Genau, als wir dann da hingezogen sind, ich muss aber auch sagen, dass wir da auch auf eine Art privilegiert waren. Wir sind, ich habe gerade meinen Stiefvater erwähnt, er war Gemeindepfarrer in dem Ort, in dem wir gezogen sind. Das heißt, er hatte auch gesellschaftlich eine andere. Der war, ne?
Ja,
so, wir
verstehe.
Sind nicht erst durchs Asylbewerberheim und so diese ganzen Schritte, die man sonst halt durchlaufen muss, sondern wir kamen sozusagen in einen fertigen Haushalt, ne? Ja. Und in eine fertige gesellschaftliche Situation sozusagen, die er...
Ja, und er hatte ein Standing wahrscheinlich auch in der Gemeinde.
Also, das heißt überhaupt nicht, dass wir nicht, dass wir keinen Rassismus erfahren haben. Natürlich. Wir haben ziemlich viel erfahren, oder weiß ich nicht, wie man das quantifiziert, keine Ahnung, im Vergleich zu wem, aber wir haben einiges da mitgemacht, aber wir haben auch viele Leute gehabt, die irgendwie sich mit uns solidarisiert haben oder sich mit uns angefreundet haben und so weiter und so fort. Ich muss aber sagen, je älter ich werde, desto mehr, desto nüchterner sehe ich das. Ja, das ist gut, dass sie das gemacht haben, aber es ist, you also don't get a cookie for being a decent human being. Früher habe ich das, ich habe diese Leute auf ein Pedestal gestellt. Ja. Mein erster weißer Freund. Ich habe mir gedacht, krass, dass er das macht, krass, dass er sich das traut.
Ja.
Und jetzt denke ich darüber nach und denke so, Dicker, was? Ja. Was ist
los mit dir? Kann ich so nachvollziehen, diese Dankbarkeit, die man so, weil das Barometer verschiebt sich so, ne, wenn man irgendwie, das ist so dann, die Latte ist dann immer niedriger und man ist so, oh, ich feier dich.
Genau, und the bar is so low, irgendwann freut man sich, wenn man nicht aufs Maul kriegt, ja, wenn man die Straße runterläuft, so, dankeschön, dass du mir nicht einen reingehauen hast. Und das, also, und das, da muss man auch, glaube ich, eine Balance finden, also diese ewige Dankbarkeit, die auch, muss ich ehrlich sagen, die Generation vor uns, also die erlebe ich bei meiner Mutter ganz, ganz anders. Das ist auch so, dass ich manchmal, wenn ich Gespräche mit ihr führe, über was weiß ich, dass meine Mutter auch das manchmal schwer nachvollziehen kann, meine Kämpfe schwer nachvollziehen kann. Nicht, weil sie die per se als niedriger ansieht. Meine Mutter sagt auch immer, es gibt kein Leitbarometer. Oh. Das heißt, wenn ich, wenn das jetzt ein Kampf für mich ist, die muss das nicht nachvollziehen. Sie muss einfach nur respektieren, dass es mein Kampf ist. Aber natürlich reden wir dann miteinander. Und sie hat in den 80ern in Belgien studiert. Sie ist eine junge Tutsi-Frau in Ruanda aufgewachsen und so. Also sie hat so krasse Widrigkeiten erlebt. Wenn wir dann darüber reden, mir hilft es manchmal wirklich, auch um meine Kämpfe ein bisschen in so eine Perspektive zu bringen.
Perspektive, ja, genau.
Absolut.
Absolut.
Und, aber es minimiert meine Kämpfe nicht. Ja, ich gehe daraus, aus der Unterhaltung gehe ich nicht mit dem Gefühl, ja komm, warum regst du dich auf über, weiß ich nicht, Didi Hallervorden, weil er geblackfaced war im Schlosstheater oder was weiß ich. sondern ich denke, okay, ich kann mich darüber auch aufregen, aber also look how far we've come und also sieh das und sieh das und sieh das. Es gibt mir einfach nur ein größeres Bild. Es macht meins nicht kleiner, sondern gibt mir einfach ein bisschen mehr.
Ja, und es humbled einfach auch so ein Stück weit. Ne? Ich kenne das, wir hatten auch einen Workshop mit First Generation, sage ich jetzt mal, schwarzen Frauen, die halt quasi hierher gekommen sind aus afrikanischen Ländern und wo ich dann so anfing, so ja und dann die Haare fassen und dies und das und irgendwie dachte ich dann so, ich habe mich so ein bisschen geschämt, weißt du, dass ich so dachte, okay, das ist also small stuff im Vergleich zu den Themen und den Barrieren, auf die Frauen getroffen sind und gleichzeitig aber, genau, ich will einfach nur unterstreichen, was du sagst, weil es natürlich gibt es auch eine Kontinuität und eine Verbindung von den kleinen Dingen und den großen. Und es ist ja auch schön anzuerkennen auf eine Art, dass Dinge sich weiterentwickeln und dass es eben, also dass die Hürden in diesem Hürdenlauf vielleicht ein Stück weit auch kleiner geworden sind und so eine Dankbarkeit zu entwickeln, ne, so eine Anerkennung auch, ne, so wow.
Ich glaube, das trifft es vielleicht sogar noch mehr, ne, diese Anerkennung. Einfach zu sehen, ihr habt das gemacht und sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen.
Genau.
Ich glaube, das tut uns sowieso immer gut. Also es tut ja immer jedem gut, einfach manchmal ein bisschen rauszuzoomen aus seiner eigenen Gegenwart, aus dieser Konzentration von Sachen, die jetzt gerade in dieser Minute passieren und das ist das, was ich heute machen muss, ein bisschen rauszuzoomen und zu schauen irgendwie, wie, also auch für mich persönlich.
Und ich finde, es kommt halt drauf an, wer das wann wie sagt. Weißt du, wenn wir jetzt drüber sprechen, finde ich, habe ich gleich eine ganz andere Perspektive, als wenn jetzt Cornelia und Herbert um die Ecke kommen und irgendwie so,
spannender
ihr habt es doch jetzt besser.
Du, keine Ahnung, ich habe jetzt auch überlegt, kann ich, oh mein Gott,
mein Stiefvater heißt Herbert. Ich dachte so, okay, nein, also irgendeinen anderen Joachim, was auch immer. Ja?
Mein Opa hieß Joachim, cool. Nee, mach weiter.
Die ist wirklich Joachim. Das ist deutsche Kolonialzeit.
Meine Oma hieß Erika.
Deutsche Kolonialzeit.
Nee, wirklich. Ja. So ist einfach Joachim. Manchmal komme ich nicht drauf klar.
Ja, ich komme auch nicht. Wow. Dann fährst du irgendwo in Tansania und wirklich weit in die Berge und dann steht da auf dem Grab Erika. Erika Mbwaga. Und ich so, you gotta be kidding. Oh, aber that aside, weißt du, also das kommt halt, wenn die dann sagen, ja, da sei doch mal dankbar, ist doch schon viel besser. Dann ist halt, ne, ist dann habe ich eine bestimmte Abwehr, dann ist das was anderes, als wenn...
Total. Weil es auch vielleicht mit einer anderen Intention gesagt
richtig.
Ist.
Richtig, genau. Ja. Also nur für alle Deals.
Alle Erikas.
Aber wie krass ist das eigentlich, ne? Also ich fand das früher immer also irgendwie so lustig, hahaha, meine Oma heißt Erika, und irgendwann war ich so, hahaha, not.
Wait.
Also...
Das ist krass, unfassbar.
In Ruanda ist es aber so, dass wenn wir über unsere Kolonialvergangenheit sprechen, dann kommen die Deutschen trotzdem besser weg, weil die Belgier, die danach kamen, noch viel schlimmer waren. Und deshalb wird das, ganz ernsthaft, wird das wirklich so gemessen. Also das Bild der Deutschen in Ruanda auch heute ist eigentlich, es ist viel freundlicher auf jeden Fall. Also wir blicken viel freundlicher auf die Deutschen als auf die Belgier, weil die Belgier einfach eine ganz, ganz schlimme Kolonialmacht waren. Die Deutschen waren auch nicht cool, möchte ich jetzt nochmal sagen, also for the record.
Genau, aber, for the record,
aber auf jeden Fall deutlich schlimmer waren die Belgier.
Ja. Wir reden ja jetzt auch schon ganz viel über verschiedene Diskriminierungsformen und Rassismus und so weiter und so fort. Gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du bewusst, also auf einer nochmal intellektuellen Ebene, sage ich jetzt mal, und auch, dass du bist ja auch super outspoken und wo es einen bewussten Moment gab, wo du gesagt hast, okay, also Politisierung, wo die so eingesetzt hat, oder war das einfach immer irgendwie präsent und irgendwann?
Also das war immer präsent, aber anders. Ne? Also was ich vorhin gesagt habe über diese verschiedenen Formen der Diskriminierung in Ruanda, war ich mir auch, wie gesagt, dessen bewusst, dass wir anders sind. Und das macht natürlich auch, das politisiert dich. Ne? Also wir haben ganz anders über Regierung und Minister oder Arusha-Friedenskonferenz. Also solche Wörter und solche Dinge waren schon als Kind in meinem Kopf und die waren völlig selbstverständlich. Und ich bin so damit aufgewachsen, als wir dann nach Deutschland gezogen sind, ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich eine schwarze Frau bin. Das war vorher uninteressant. Ja. Vorher waren ganz anders, also vorher war es halt, dass ich ein Mädchen bin oder dass ich Tutsi bin, dass ich einen großen Hintern habe, meine Haare nicht wachsen, whatever. Tausend Sachen haben mich ausgemacht und in Deutschland war es so, zack, ach so.
Ja.
Da war plötzlich, es war auch scheißegal, ob ich aus Ruanda komme oder woher. Es ist ganz, also es war komplett egal. Und am Anfang dachte ich erst, cool, es geht gar nicht darum, ob man Tutsi oder Hutu ist. Spannend.
Okay.
Und dann, aber relativ schnell kam so ein bisschen die Ernüchterung, weil ich dann gemerkt habe, ach so, ach, das sind auch, also natürlich wusste ich, was für negative Stereotypen mit schwarzen Menschen in Verbindung gebracht werden von Weißen. Das kannte ich schon aus England, wobei ich in England keine richtige Erinnerung daran habe, dass wir irgendwie rassistisch angemacht worden sind. Entweder habe ich es verdrängt oder ich habe es nicht, ich weiß es nicht, aber ich kann mich da nicht so richtig dran erinnern. Nicht bewusst jedenfalls. Obwohl ich da, glaube ich, auch das Einzige, ich war auch das einzige schwarze Kind in meiner Klasse zumindest, aber nicht auf der Schule, weil meine Schwester auch auf der Schule war. Und aber in der Schule waren auch mehr schwarze Kinder. Und in Deutschland war das ganz anders. Also in dem Ort, in dem wir dann letztendlich gelandet sind, waren wir wirklich die einzige schwarze Familie ganz lange. Und dann, und da hat mir meine Mutter, oder da wurde es auf jeden Fall stärker, also früher hat unsere Mutter uns schon eingebläut, ihr seid Mädchen, ihr seid Tutsis, ihr müsst in der Schule doppelt so viel leisten wie alle anderen. Das ist einfach so. Und das haben wir halt die ganze Zeit auch durchgezogen. Mhm. Und in Deutschland halt genauso. Das war also in Deutschland jetzt nichts Neues, dass wir jetzt irgendwie doppelt so viel leisten müssen, um auch nur so halb. Und da, als wir dann auch Deutsch gelernt haben, war das auch so. Also Sprache, wirklich. Es ist so, also es ist einfach eine komplett andere Welt, wenn du die Sprache sprichst. Und es ist nochmal, also es ist wirklich wie so ein Videospiel. Du unlockst die ganze Zeit immer neue Levels. Und dann irgendwann, das höchste Level meiner Meinung nach sind so Sprichwörter, die kriegen immer noch nicht drauf.
Ja,
nach 3 Millionen Jahren.
Genau. Und so Zitate, Sprichwörter
und so. Ich habe immer schon gesagt, so bei Wer wird Millionär? Ich würde es niemals bis 1000 Euro schaffen. Weil die ersten Fragen sind immer solche direkt.
Voll.
Ich freue mich wie ein Schnitzel.
Ja,
das
genau.
That sounds right to me. Oder?
Und dann kommt irgendwas anderes.
Ja, weil die Sprichwörter sind ja auch richtig unlogisch oft. Total. Also man, da musst du die Sprache echt auf eine Art beherrschen. Ja. Und ich glaube, das ist so, als wir dann sozusagen verstanden haben, was für Instrumente wir brauchen, um bestimmte Dinge irgendwie zu erreichen, dann habe ich das, glaube ich, auch damals in meinem Kopf so ein bisschen eher wie so ein Spiel aufgebaut. Und ich kann mich wirklich, ich kann mich an ganz viele schlimme Situationen erinnern, irgendwie, also ich will das auch gar nicht, das muss man jetzt auch gar nicht wiederholen, aber ganz viele schlimme Situationen, wo ich wirklich gezweifelt habe, wo ich auch sauer war und traurig. Warum sind wir in Deutschland? From all European countries. Warum Deutschland? Warum? Ja. Wir sprechen Englisch, wir sprechen Französisch. Ja. Warum nicht? Gibt doch andere Länder. True. Warum Helmut? Warum nicht Vincent in Paris? I don't understand.
Mathieu.
Ja, wirklich, was, Mama, bitte. Aber dann am Ende sozusagen, als wir dann diese Sprache dann endlich gelernt hatten, das war echt ein Riesending für mich, ja, Deutsch lernen und Führerschein, das waren meine zwei Endgegner in meinem Leben. Ja. Und als ich dann endlich diese Sprache konnte, dann zu wissen, ach, es ist scheißegal, wie viele Sprichwörter ich kann, es gibt trotzdem immer noch so ein Level, das ich halt nie unlocken kann, weil ich einfach so aussehe, wie ich aussehe.
Ja.
Und ich kann mal besser, mal schlechter damit umgehen, aber diese Andersmachung, auch wenn du sozusagen, du spielst alles mit sozusagen und du hakst alles ab, aber es kommt immer was Neues dazu.
Ja,
habe ich das Gefühl.
Genau.
Und das die Regeln werden immer wieder neu gewürfelt, wer dazugehört. Und ich war so, aber ich dachte, ich hätte. Ja. So, und das hat mich natürlich nochmal stärker politisiert. Und dann, aber auch um auch zu sehen, was die letzten Jahre in Deutschland passiert ist. Es gibt ja so ein paar so Momente irgendwie, wir kamen sozusagen Ende der 90er, aber so Hoyerswerda, Mölln und so, das war dann, darüber hat man schon nachgedacht und darüber hat man auch gesprochen. Zu Hause, nicht in der Schule. Let me put it that way. Ich habe es wirklich nicht in der Schule gelernt.
Nee, same.
Und dann danach NSU, die Selbstenttarnung des, des NSU, dann Hanau, der Einzug der AfD in die, also das sind so Sachen, jetzt wo ich auch gerade drüber spreche, kriege ich richtig schlechte Laune.
Weil aber das wir hatten sind, gute Laune heute früh.
Aber das sind halt so Dinge, die mich dann halt immer wieder dann auf eine neue Stufe sozusagen bringen.
Ja.
Und das ist immer, um diese rote Linie nochmal zu ziehen, immer diese Ungerechtigkeit.
Absolut.
Und wie wir uns gesellschaftlich verhalten, wenn wir Ungerechtigkeit sehen.
Ja. Ja, ich habe so viele Seitenstraßen, auf die ich jetzt gehen könnte. Wenn so, auf welche gehe ich? Also einmal dieses Thema englischer Rassismus oder Rassismus in England, was mir, ich war in Oxford letztens, der University of Oxford, und als wir dann in Oxford waren,
du warst in Oxford?
Ja.
Du warst in Oxford, oder? Ich bin nicht sicher, ob ich das...
Ja, an der University.
Ach so.
In Oxford. Mhm. Und da hatten wir so einen Talk und dann hat im Anschluss jemand gefragt, ob ich den Rassismus vergleichen könnte in England und in Deutschland, so den Alltagsrassismus. Und das kann ich jetzt nicht so super, weil ich halt nie in England gelebt habe.
Ja.
Und also nicht so super ist gut, ich kann es eigentlich quasi gar nicht. Aber was ich so von Small Encounters mitbekommen habe, ist, dass ich den in England nicht verstehe. Also es ist total interesting, also dass ich, also nicht jetzt von der Sprache her, sondern dass es so ein ganz perfides, unterbewusstes Ding ist, dass ich immer gar nicht merke, dass es passiert ist.
So ein subtiler, oder was?
Ja, genau, aber so ganz friendly in your face, was ganz Entitledes auch hat. Aber ich habe dann irgendwie so einen Encounter und dann gehe ich raus und bin so, just happened?
Ja,
so. Und das finde ich super interessant, weil in Deutschland, ich meine, da kenne ich die Codes und dann kenne ich das auch sehr plump oft und also finde ich so.
Ja,
ne?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und in England war das so, weil dann sagen die so indeed und dies und das und dann merke ich es irgendwie nicht.
Ja, das ist so ein Double-Take-Rassismus. So, du läufst dann so, wait, what?
Ja, genau. Und ich bin so, thank you. Bin auch so voll so. Könnte man ein Meme draus machen.
Das ist
so
das Schlimmste. So. Beleidigt werden und das nicht sofort raffen. Oh.
Genau.
So, warte mal.
I don't know.
Aber das ist auch sowas, ne? Also das muss man, diese Codes muss man halt irgendwann unlocken, wenn du lang genug irgendwo lebst und dann rafft man das. Aber ich habe mich das auch oft gefragt und ich habe viel Familie in Belgien und in Frankreich und so. Und das Stadtbild sieht ja auch einfach in Brüssel ganz anders.
Ja.
Also es ist einfach ganz anders als Berlin. Und ich habe immer gedacht, boah, das muss so schön sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal, wenn wir es nicht nach Rwanda geschafft haben in dem Jahr oder so, dann sind wir auch voll oft nach Belgien gegangen und es hat sich ein bisschen angefühlt.
Ja,
Brüssel hat sich so ein bisschen so angefühlt.
Ja,
ist halt, du wirst angestarrt, weil, weiß nicht, dein Hosenstall offen ist, aber nicht, weil du schwarz bist.
Ja,
mein Hosenstall war auch offen übrigens, als ich angestarrt wurde. Never mind. Aber und das war wirklich wie Urlaub.
Ja.
Also absolut. Zu wissen, so ich kann 100%, also oder wenn ich irgendwie mich blöd benehme im Straßenverkehr oder so, dann sagt halt jemand Arschloch, aber nichts, was halt so racialized ist.
Ja.
Und das war so befreiend.
Voll.
Also einfach nur beschimpft zu werden. Nicht, nicht rassistisch beschimpft werden. Einfach eine ganz normale Beschimpfung reicht
mir.
Aber wenn ich, also im Gespräch mit meinen Cousinen, die sagen natürlich, naja, hier gibt es auch Rassismus, du raffst den vielleicht nur nicht oder
absolut.
Du siehst den nicht sofort. Ja,
ja, ich habe 6 Jahre in Frankreich gelebt und ich bin hier voll am Droppen, einfach im anderen.
Ja, University of Oxford,
Frankreich. Genau. Also das war in Südfrankreich, in Grenoble. Und das Ding, da war das halt auch, also mein Kind hatte irgendwie einen schwarzen Physiklehrer.
Ja.
Es war, weißt du, so, und diese Alltagsrassismen, die ich von hier kenne, ja, die gab's da nicht. Also nicht dieses nicht so, in die Haare, ja, grabsch, also so dieses.
Die sind schon
ein Schritt
weiter, kann man das sagen?
Ja, bei bestimmten Dingen schon. Ja. Gleichzeitig ist natürlich Frankreich auch eine riesen Kolonialmacht und ja, alles, was damit einherkommt. Und
genau,
das war dann halt so, also ich glaube, im Kontext von Colorism gab's auf jeden Fall, dass ich gemerkt habe, wenn ich so gesagt habe auch, ne, also dass irgendwie eine bestimmte Verortung stattfand und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ich bin aus Deutschland, meine Mutter ist weiß und dann kam sofort, ja, aha, also dann war ja, so, hat man richtig gemerkt so, ah, sie ist nicht so, ach, so eine, also ja, weißt du so, dass dann ja, quasi so eine Privilegierung stattfand.
Ja,
ja, absolut.
Ja, okay.
Und wenn ich dann noch gesagt habe, ich unterrichte an der Uni Deutsch, ja, und dann war so,
klar,
ah,
das unlockt dann wieder.
Ja, ja, genau, ja, genau. Und es gibt auch so eine E-Mail, sorry for hijacking this now, aber ich muss gerade dran denken, dass meine Kollegin dann zum Abschluss mal vorgelesen als guten Gag, als ich mich da vorgestellt hatte und ja, mein CV hingeschickt hat, haben die sich untereinander so geschrieben, also da ist eine Kandidatin, die möchte ja, halt Deutsch unterrichten und so, und dann hat die eine geschrieben, ja, sie sieht nicht aus wie ein Gretchen, eher wie Bob Marley, aber ich denke, es könnte klappen. Und das hat sie mir dann vorgelesen. Und dann habe ich so, kein Gretchen. Gretchen? Bob Marley?
Bob Marley? Oh.
Ja, genau.
Ist gar nicht so witzig, wie du denkst.
Sie hat es echt so auf einer Zeremonie dann so vorgelesen, weißt du, so, und alle so, und ich so,
how is this fun?
Aber egal, ist mir gerade eingefallen, aber
das finde ich, das ist so, ja, weil, okay, du willst rassistisch sein, go ahead, you know what, go ahead. Aber das auch noch mit einem schlechten Gag zu verbinden und jetzt lachen, ne? Das ist für mich, das tut so weh. Rassistisch und unlustig.
That's where I draw the line. Ja, das brauche ich. Absolut. Oh, wir Humor müssen wir auch gleich noch sprechen. Ja, okay. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir jetzt sind, aber it's going well, würde ich jetzt einfach sagen.
Ja.
Du bist ja dann, also interessanterweise auch im Rosamund-Artikel, glaube ich,
ja,
oder im Interview, da stand, dass du in den Journalismus gestolpert bist.
Yes.
Wie ist dieses Stolpern passiert? Wo bist du drüber gestolpert? Bist du hingefallen? Hast du dir, gab's Injuries? I need more information.
Ich bin bestimmt hingefallen, weil ich sehr viel falle. Auch mit über 30 falle ich immer noch. Ich dachte, das hört irgendwann auf, aber naja, hört einfach bei mir nicht so auf. Aber und es ist auch nicht so cute, so aha, Rom-Com, so, oh, ich bin so, das ist ein bisschen das dumme Mädchen, was immer fällt. Nee, ich falle richtig spektakulär.
Dann
auch richtig krass.
Nein.
Krachen, ja. Nee, egal. Also, ich bin.
Nicht egal,
bin
aber
ich,
ja.
Ja. Wie bin ich in den Journalismus gekommen? Ich habe ursprünglich Marketing studiert, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen wollte.
Okay. Mhm.
Beziehungsweise, ich wollte früher irgendwie mal Jura studieren und so, und dann habe ich gesehen, was damit einhergeht, und ich war so, what? No. Auf gar keinen Fall. Und dann wollte ich Entwicklungszusammenarbeit machen und dann habe ich ein Praktikum gemacht. Und ich war so desillusioniert.
Give me five.
Durch die Plexiglasscheibe. Ja. Es war so, weil wirklich, meine Mutter hat lange für Oxfam gearbeitet und ich habe sie immer gesehen und ich dachte immer so, krass, genau, das will ich auch machen. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht nach dem Abi und ich war so und habe auch ein bisschen für die Deutsche Botschaft gearbeitet und ich war so, oh my God, I hate it here.
So schlimm.
Ich hoffe, dass sie das alle nicht anhören. Aber es war, KollegInnen waren nett, so. Es geht ja auch nie um die Einzelperson, es geht nur um dieses System. Und das war einfach wirklich schlimm. Und ich habe ganz, ganz viele weirde Erfahrungen gemacht. Mhm. Die Leute wussten nicht, dass ich Deutsch spreche. Die kamen dann zu Besuch, haben die schlimmsten Dinge gesagt und so. Das war so ein Eye-Opener für mich, dass ich das 1000%ig nicht machen will.
Get-out-Situation.
Richtig krass. Richtig. Jordan Peele musste sagen, ich war Entwicklungszusammenarbeit. Get-out-Entwicklungszusammenarbeit Edition. Es war ganz schlimm, wirklich. Und also wow, genau. Und dann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, weißt du was? Ich will einfach nur, ich studiere jetzt irgendwas. Und dann habe ich dann einfach Marketing, also auch da bin ich ehrlich gesagt reingestolpert. Ich habe Marketing nicht aus Leidenschaft studiert, sondern weil mir nichts anderes eingefallen ist. Und ein Freund von mir hatte sich irgendwie diese Uni angeguckt und dann bin ich halt mitgegangen, so fertig. Und als ich dann fertig war, bin ich nach Berlin gezogen, habe ein paar Praktika gemacht, habe erst so im Tech-Bereich gearbeitet. Und so Startups, das hat mir auch Spaß gemacht, bis es mir dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Mhm. Und da hatte eine Freundin von mir, mit der ich da gearbeitet habe, hat mir erzählt, dass BuzzFeed ein Büro in Berlin aufmacht. Mhm. Und ich war damals der absolute BuzzFeed-Ultra. Ich habe jedem die ganzen Listicles geschickt, alle Leute unter allen Sachen verlinkt und so weiter und so fort. Und dann habe ich echt 3 Probeartikel geschrieben und Chefredakteurin damals, der hat das gefallen und dann hat sie irgendeinen Post über die AfD habe ich, glaube ich, auch damals geschrieben. Naja. Und gut. Genau. Und dann hat sie mich eingeladen und dann habe ich da gearbeitet, glaube ich, 1,5 Jahre oder 2. Ja, und bin sozusagen dann im Großraumjournalismus geblieben.
Wahnsinn.
Über dann ein paar Ecken. Später bin ich dann in der Werbeagentur gelandet und dann eben jetzt bei Steinberger Silberstein in der Unterhaltung. Da, wo ich mich zu Hause fühle.
Ja, mega, mega. Da kommen wir sofort hin. Ich hänge kurz noch an der Entwicklungszusammenarbeit, wie wir gerade gehighfived haben, weil das so scheiße.
Du wolltest das auch, ne?
Ich habe ein Praktikum bei der GIZ gemacht.
Ja.
Und hatte auch also sehr interessante Nicht-Erfahrungen. Also es ist ganz schlimm. Ich habe sogar da mal irgendwie einen Kreis gemacht, gesagt, wir müssen mal über Rassismus sprechen. I don't know what I was thinking.
Wow.
Ich hatte keine Ahnung.
Thoughts and prayers.
Ja, wirklich. Also auch eine absolute Desillusionierung. Und das ist interessant, weil ich fange literally jeden Workshop, wenn ich mich vorstelle, an mit diesem Satz. Ich wollte in die EZ und dann bin ich desillusioniert worden. Ich habe kaum komplett so krasse rassistischen Bullshit gehört, wie dort und in Deutschland gibt's ja, also meiner Perspektive einfach ein ganz krasses auch Fokus auf anti-afrikanistische Narrativen, anti-afrikanische Narrativen. So.
Ja.
Also das, dass irgendwie, wenn du jetzt aus den USA oder England bist, erlebst du natürlich auch Rassismus, will ich gar nicht sagen,
anderes,
aber es gibt dieses
ja,
so, voll.
Wir haben früher auch immer so getan, als ob wir aus Amerika kommen.
Same. Gott. Ich hieß mal Jamie.
Ich hieß Jessica. Hi, nice to meet you.
Wirklich ganz schön. Ich auch nicht. Ich hieß Jamie.
Jessica?
Ja.
Und wir haben das auch richtig durchgezogen. Wir waren einmal im Urlaub am Pool in Belgien. Und dann haben wir, also meine Schwester und ich, uns eiskalt auf American English unterhalten.
Wie geil.
Und dann kommt meine Mutter und ruft erstens unsere richtigen Namen. Und zweitens redet sie Französisch mit uns. Und da waren natürlich auch andere Leute am Pool. Und wir waren so, Esther, no. It's Jessica. Jessica for you.
Remember
me.
Ja, ich war Jamie. Gott. Und ich hatte Jamie, so eine Brieffreundin. Und so,
also
wir
eine
waren
echte,
nicht wirklich Freundinnen.
Ja.
Ja, aber habe ich auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wieso sind wir auf... Oder mit der hatte ich telefoniert. Oh Mann, I'm so sorry. Jedenfalls hieß ich Jamie. Und ich habe dann mir so eine Familie geträumt wie die Huxtables. So,
oh
meine Mutter hieß Claire.
Oh. So wenigstens eine schwarze Familie. Jessica war in meiner Vorstellung, hatte sie blonde Haare. She was a white girl. Yeah,
okay,
yeah.
Get it.
Also ich habe es niemandem gesagt. Ich habe auch nicht Whiteface gehabt, aber in meinem Kopf war sie wirklich weiß. Krass, oder?
Es ist so krass. Wie heißt es? Laughing, be crying.
Ja,
also, weißt du, so ist es.
Let me tell you something. Krass. Mein Therapeut is having a field day. Jeden Tag komme ich mit einer neuen Geschichte um die Ecke und er so, okay, wow.
Das ist Hammer.
Werbung. Diese Folge wird gesponsert von Einhorn. Ich bin Tupoka Ogette. Und du bist hier bei Tu Podcast.
Zum Journalismus. Ich war jetzt eigentlich schon bei der Produktionsleitung und du hast gesagt, du machst jetzt genau das, was du super gut kannst und was du liebst. Und erzähl mal so einen Tag von dir. Wie sieht es aus als Produktionsleitung?
Redaktionsleitung,
Produktionsfirma, Redaktionsleiterin einer Produktionsfirma, entschuldige bitte.
Überhaupt
wie sieht so dein Tag aus? Was sind deine Tasks? Was machst du?
Das ist, der Job ist eigentlich, ich habe ursprünglich in dieser Firma als Senior Creative Producer oder so angefangen. Und wir haben aber relativ schnell festgestellt, mein Chef und ich, dass die produktionelle Seite mir gar nicht mal so gut liegt und dass ich eher mich in so eine andere Richtung entwickeln wollte und so ist das dann, so bin ich dann sozusagen in diese Rolle gekommen. Und es ist in dem Sinne schon immer das, was ich machen wollte, weil ich tatsächlich wirklich glaube, dass ich schon immer Unterhaltung machen wollte, aber nie wusste, also A, wusste ich nicht, dass es ein echter Job ist, dass man Geld dafür bekommt, weil in meiner Vorstellung gab es nur 4 Jobs, Anwalt, Ingenieur, Arzt. Ich glaube 3. Und deshalb, also das fühlt sich gut an, irgendwie etwas zu machen, was einem leicht fällt, was einem Spaß macht und dafür auch noch Geld zu bekommen. Ja, voll geil. Das ist so das Erste. Und ein typischer Tag, das ist voll schwer, weil Corona hat natürlich tausend Sachen durcheinander gebracht und es gab vorher schon keine richtig typischen Tage. Du hast es ja vorhin gesagt, also wir produzieren, bei Steinberg Silberstein produzieren wir einmal auch Real Original für Funk als Instagram-Format und einmal für die ZDF-Mediathek. Und dann produzieren wir Browser Ballett als Online-Format für Funk und einmal für die ARD-Mediathek.
Wahnsinn.
Und das ist wahnsinnig viel Arbeit, ja. Was ich aber cool finde. Also Browser Ballett sind halt zwei komplett unterschiedliche Formate. Browser Ballett ist so ein Ensemble-Ding, da geht es um viele verschiedene Charaktere. Der Humor ist auch ein ganz anderer und wir arbeiten mit ganz anderen Mitteln. Bei Aurel Original dreht sich das alles um Aurel, das ist eine ganz andere Zielgruppe. Und beides macht aber eben richtig, also sehr, sehr viel Spaß. Aber meine Rolle als Redaktionsleiterin ist gar nicht so inhaltlich, wie man denkt. Das ist sehr, sehr viel Koordinieren im Grunde. Ja? Also wir haben ein Writers Room, in dem sozusagen diese Formate entwickelt werden.
Okay, und also du schreibst die nicht quasi, genau, sondern du guckst dann drüber.
Also ab und zu schreibe ich wohl mal einen Gag, ja, dann möchte ich hier mal festhalten. Aber ich bin nicht, ich bin nicht verantwortlich für die Drehbücher in dem Sinne. Schon verantwortlich, aber nicht, ich schreibe sie nicht so. Und genau, also wir haben eine Head-Autorin für Aurel, Jett Bus, und ein Head-Autor für Browser Ballett, Raphael Selter, und eben der Writers Room. Und ich muss dann sozusagen dafür sorgen, dass wir die Drehbücher rechtzeitig schreiben, dass sie an die jeweiligen Redaktionen gehen, also ZDF einmal für Aurel und NDR, ARD für Browser Ballett, mit den jeweiligen RedakteurInnen immer im ständigen Austausch sein und so ein bisschen das Bindeglied zwischen intern dem, was wir durchsetzen wollen inhaltlich, dem, was die Redaktion will, Kompromisse abwägen. Also es ist auch eine sehr diplomatische Tätigkeit. Wir haben tolle Redaktionen. Ich will, der Eindruck soll jetzt nicht entstehen. Aber natürlich gibt es immer mal wieder Dinge, wo wir uns nicht einig sind. Und das muss man halt so irgendwie austarieren können. Und so, dass eben halt alle zufrieden sind, dass wir das Gefühl haben, das, was wir machen, entspricht auch so dem Kern und das, was unser Ziel war. Aber dass die Redaktion halt eben auch zufrieden sind und dass es gut ankommt und geschaut wird. Ja, und deshalb, also ein richtig typischer Tag. Morgens haben wir halt so ein Meeting, wo wir alle zusammenkommen, die Abteilung, darüber sprechen, was ansteht. Und dann ist der Tag eigentlich, dann gehe ich in den Writers Room, wir sprechen darüber, was wir heute erreichen wollen, was heute geschrieben werden muss, was für Deadlines anstehen. Und dann fange ich dann an, mit den Redaktionen zu sprechen. Ich schreibe auch oft Antworten auf Zuschauerpost.
Echt? Okay.
Positiv oder negativ ausfällt. Ja, solche Sachen. Und dann entwickeln wir machen auch Formatentwicklung. Damit beschäftige ich mich dann auch. Dann versuche ich manchmal Mittag zu essen. Meistens esse ich aber vorm Rechner. Ich habe so ein Opfer bin. Ich gehe dann auch nicht raus. Ich will dann gucke ich halt irgendwas, wenn ich Mittagspause mache. Und nachmittags haben wir viel, dann so, weiß ich nicht, irgendwelche Management-Meetings, irgendwelche Sachen, die wir dann nochmal besprechen müssen. Ja, dann ist irgendwann auch der Tag rum.
Also absolut Wahnsinn und you're the boss. Also voll geil.
Und it takes a village though. Es ist wirklich ein nettes natürlich. Team, es ist ein tolles Team und deshalb funktioniert das auch.
Ja. Und was sind so, das muss ich jetzt natürlich fragen, du bist ja jetzt, you know, also auch in MentorInnen-Position, dadurch, dass du jetzt Leitung machst und diese ganzen, und es gibt bestimmt Leute, die jetzt zuhören, vor allen Dingen auch Sisters, junge Sisters, die irgendwie sagen so, how did you do it? Und kannst du so drei Sachen sagen, wo du sagen würdest, so drei Do's und drei Don'ts? Ich weiß, das ist immer so ein bisschen, aber...
Aber ich komme aus der alten Buzzfeed-Listicle-Schule, deshalb
dann kannst du sofort...
Also die Do's sind für mich wirklich ganz krass Netzwerken. Das hört sich so bescheuert an. Ich habe es früher so gehasst. Ich habe früher mal gedacht, boah, nee, was ist After-Work-Party, weiß nicht. In irgendeinem schäbigen Hotel nach Feierabend an der Bar mit Leuten sprechen. So, oh Gott, bitte nicht. Aber Netzwerken nicht in diesem künstlichen, weirden LinkedIn-Sinne, jedem irgendwie folgen und so schnell vernetzen, sondern wirklich echtes Netzwerken. Und zwar ein aufrichtiges Interesse an andere Menschen zeigen, dem, was sie machen. Und dann darüber mit denen in Austausch gehen. Und dann ergibt sich das von alleine. Also ich habe, glaube ich, noch nie...
Beziehungsarbeit.
Genau, es ist eigentlich Beziehungsarbeit und Beziehungspflege. Und ich habe den Eindruck, wenn man... also das kann man sich gar nicht zum Ziel setzen, ob ich Netzwerke jetzt oder so. Aber wenn man jetzt nicht ein totaler Menschenfeind ist, und das sage ich als jemand, dem Menschen sehr oft auf den Sack gehen, aber so ganz prinzipiell würde ich schon sagen, dass ich wirklich Menschen mag und Menschen liebe. Und so versuche ich dann auf die Menschen zuzugehen. Und es ist dann, und es kommt, da kommt immer was zurück. Und wir, also der Austausch ist halt auch echt krass, weil es geht dann gar nicht darum, okay, was kann die Person jetzt für mich machen, sondern lass uns ganz kurz mal darüber reden. Und dann kriege ich ganz oft auch immer einen ganz anderen Blick auf
Dinge. Total.
Ja, und jemand gibt mir dann irgendwie einen Impuls, den ich gar nicht hatte. Und ich komme dann darüber auf eine andere Idee. Und dann so, also dieses Netzwerken im weitesten Sinne, Austausch, Beziehungspflege ist auf jeden Fall Nummer eins.
Ja.
Das andere ist harte Arbeit. Sounds stupid, aber es ist wirklich so. Es gibt kein, man kommt nicht drum herum.
Ja.
Know your shit.
Also
ja, wirklich, wirklich. Vorbereitung ist alles. Ja. Ich mache so viele Dinge auf den letzten Drücker, aber wenn ich weiß, dass ich einigermaßen weiß, worüber ich spreche, dass ich einigermaßen vorbereitet bin, dann jede Nervosität fällt dann ab, sobald es losgeht.
Ja.
Egal, wie wenig ich geschlafen habe. Ach so, Schlaf ist auch wichtig. Aber, also wirklich Hard Work und gute Vorbereitung.
Also dieses mit dem Preparation, das finde ich auch total krass. Und ich muss auch gerade sagen, so gerade im Kontext für schwarze Frauen und so weiter, also ich sehe manchmal so, dass da, also das will ich auch nicht generalisieren. Es gibt viele, sehr viele gut vorbereitete weiße Menschen, aber manchmal ist so ein Gefühl, dass ich so denke, ey, I'm always, wenn ich eine Keynote gebe oder wie auch immer, I am ready.
Overprepared.
So. Und dann sehe ich irgendwie, jetzt fange ich wieder mit dem Namen an, Max, keine Ahnung, ist egal, aber irgendwie so ein weißen Dude, wo ich denke, der kommt so rein und ist so und fängt dann irgendwie an und ich denke so,
Ja.
Also, und es geht auch irgendwie und manchmal bin ich so ein bisschen jealous, aber manchmal denke ich dann auch, also es ist interessant, aber dieses, ich mache das auch ganz sehr, dieses also, perfektionistische.
Natürlich ist man manchmal mal unvorbereitet oder so oder hat einen schlechten Tag, natürlich. Ne? Aber ich erlebe das auch so, dass Menschen, die auf jeden Fall für den Platz, den sie haben, hart gekämpft haben. Wer auch immer, wie auch immer, die spielen da nicht, du spielst da nicht mit. Es ist der Preis, den du dafür bezahlst, ist so hoch. You're not gonna catch me slipping. So.
Ja.
Und damit will ich wirklich, und alle, die mich kennen, wissen, they've caught me slipping.
Natürlich.
Ne, aber so grundsätzlich einfach als sich das vorzunehmen, immer vorbereitet zu sein. Auch für so kleine popelige Meetings oder auch meine Mail und so. Das ist so, ich freue mich total, wenn ich mit Leuten arbeite, bei denen ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich ständig und 24/7 beweisen, weil das ist auch super anstrengend.
Genau.
Aber es schadet jedenfalls nicht, wenn man immer davon ausgeht, hey, lass mich mal ein bisschen mehr, also im Zweifel immer ein bisschen mehr vorbereiten zu reden.
Also als Mindset, ne? Ja. Also ich, wie gesagt, ich will auch überhaupt nicht sagen, also hello, ich mache die ganze Zeit Fehler. Das ist überhaupt, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie nach außen immer perfekt bin. Aber nach innen, diese Anspruchshaltung, dieser Perfektionismus, der schon auch manchmal, finde ich, sehr anstrengend sein kann. Ne? Also und
also der steht einem auch manchmal im Wege, I'm not gonna lie, weil manchmal denke ich so, guck mal, wer auch immer, der dann sich da hinstellt und so ein bisschen schlupft, manchmal passiert ja trotzdem was Magisches oder er macht trotzdem eine gute Präsentation.
Ja.
So. Und ich habe das dann so übervorbereitet und habe mir dann vielleicht auch ein bisschen was rausgenommen. Ich arbeite auch ein bisschen daran, mir diese Leichtigkeit nicht nehmen zu lassen. Also wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen, dieses, wenn du das die ganze Zeit eingebläut bekommst und doppelt so viel leisten, damit du auch nur so halb, das macht natürlich auch was mit einem. Das macht schon auch, dass du ein bisschen krampfhaft an Dinge rangehst.
Ja,
jetzt in der Unterhaltungsbranche oder überhaupt im Comedy-Bereich ist natürlich krampfig sein, not so gut.
Ja.
Und deshalb versuche ich das abzulegen, aber auch so, einfach auch um mein Leben zu genießen, weil das ist auch, so will ich auch nicht leben. Ich will nicht krampfhaft die ganze Zeit und mich ständig umdrehen müssen und glauben, dass, dass irgendwie irgendwer irgendein Spiel mit mir spielt oder so.
Ja.
Das ist auch nicht, das ist auch kein schönes Gefühl. Also irgendwie die Balance muss man finden. Und ich glaube, don't, also ist ja dann einfach alles, was ich, also du gesagt hast, umkehren, aber es hört sich auch so ein bisschen so Insta-mäßig an, aber such dir jemanden, also ich habe das immer, entweder eben, wie gesagt, meine Mutter oder meine beste Freundin Tina, die so ein Fixpunkt sind in deinem Leben. Und es ist wirklich so, und ich habe ganz viele, also ich habe früher sehr gut und sehr entspannt Public Speaking einfach gemacht. Und seit Corona, es sind so ein paar Sachen irgendwie bei mir passiert, wo ich da wirklich auch echte Ängste entwickelt habe, plötzlich Panikattacken bekommen, die ich vorher nie hatte und solche Sachen. Und in so unstetigen Zeiten, wo dein Kopf auch gerade irgendwie noch nicht genau weiß, was abgeht, hat es mir total geholfen, diesen Fixpunkt zu haben. Weil egal, wie ich jetzt gerade rotiere oder mich verändere oder nicht genau weiß, Veränderung ist immer weird und komisch, diese Menschen sind halt immer eine Konstante irgendwie. Und das ist auf jeden Fall, also das ist, glaube ich, noch mehr als alle anderen Tipps, die ich gegeben habe, ist das der Tipp auf jeden Fall.
Ja. Ja, kam richtig wie aus der Pistole geschossen, so bam, bam, bam. Ich bin auch so intern am Mitschreiben und ja, perfekt.
Aber kennst du das, wenn man so Ratschläge gibt und selber nie drauf hört?
So, da bin ich auch sehr, sehr gut drin. Bitte mehr schlafen, bitte mehr Work-Life-Balance.
Genau.
Empowerment.
Ich sag das und du so.
Ich hab 3 Stunden schon. Genau. Ja, das ist auch einfacher. Ich glaube, da hast du auch in deiner Kolumne drüber geschrieben.
Ja.
Ich hab das gelesen. Speaking of which.
Ja.
Also, ich finde mich in deiner Kolumne bei aller Liebe, also ich liebe die, und ich finde mich in so vielem wieder und gleichzeitig lerne ich ganz viele Sachen und zum Beispiel, ich bin ein Drinni, also ja. Absolut,
yes.
Ich bin absolut ein Drinni und ich kann nicht gut um Hilfe bitten,
ja.
Ich kann mich gut entschuldigen, aber ich kann nicht gut um Hilfe bitten, überhaupt nicht und bei meiner Therapeutin habe ich permanent das Gefühl, dass ich mich entschuldigen muss, dass ich ihr die Zeit stehle.
Ja, ich auch. Ich denke immer so, boah, das ist voll was Lustiges dabei. Also, tut mir leid.
Ja, genau. Und ich hasse misogyne Knöpfe.
Weißt du, dass ich habe kurz überlegt, dieses Kleid anzuziehen, um das es geht. Mit
ja, kannst du das mal kurz, also für alle, die diese Kolumne noch nicht kennen, die ist mega lustig, aber sie hat eine Tiefe und ich bin so, yes, exactly.
Ich hasse diese, also ich liebe dieses Kleid. Aber okay, ich fange mal von vorne an. Ich habe mir ein Kleid gekauft, das sah sehr, sehr schön aus. Und dann habe ich es anprobiert und ich glaube, beim Anprobieren habe ich, glaube ich, nicht mal den Knopf, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich das Kleid und dann wollte ich es anziehen, alleine zu Hause, wie man halt Kleider anzieht. Ich finde nicht, dass man immer eine Person dabei haben musste. So habe ich mir Kleidung jedenfalls nicht vorgestellt. Und dann ziehe ich das an und kriege den Knopf nicht zu. Und ich habe versucht, und das war einfach so ein kleiner Knopf, und der ging nicht zu. Und ich habe gedacht, was ist das für eine singlefeindliche Kleidung? Ja. Was soll ich machen? Meine Nachbarin? Ja. Ich war völlig überfordert. Ich war so,
Ding Dong.
Hey, na, hast du Zucker und kannst du den Knopf zu machen? Es war super und dann habe ich, und ich war so wütend, dass ich dann darüber eine Kolumne geschrieben habe.
Vor allem, man muss ja auch auf Toilette. Also man muss den ja nicht nur einmal zu.
Genau.
Also es kommt drauf an, wie.
Ja, das ist Gott sei Dank. Also Hater sagen, es ist ein Taufkleid. Kein Problem. Ja. Es ist ein sehr schönes
Haters
Taufkleid.
Haters gonna hate.
Ja, ehrlich, so. Wirklich. Aber also man muss Gott sei Dank nur einen Knopf machen.
Okay, gut, und muss jetzt nicht.
Muss nicht, genau. Aber ich habe auch Beef mit diesen, wie heißen die denn? Das ziehen auch so Babys an.
Jumpsuits.
Ja, so, ja, aber diese, weißt du, so die so Tops, die man halt unten.
Ja, so ein Body oder
so. Ein Body, sowas. Genau,
ja,
Body.
Ja, ja.
Da wollte ich heute Morgen anziehen und hatte auch beschissene Knöpfe und ich habe es nicht zugekriegt. Und dann dachte ich so, warte mal, wenn ich jetzt schon so struggle, ich trinke ungefähr 4 Liter Wasser am Tag, 18 Mal auf Toilette, das wird nichts. Und dann habe ich mich auch so aufgeregt, das kann ich einfach nicht anziehen.
Also das, du kommst dann zu dem Schluss, dass das misogyne Knöpfe sind, dass sie auf jeden Fall. Das
von einem Mann.
Ja, ja, das ist ein Patriarchat. Alles Produkt und absolut.
Das geht gar nicht. Und das,
absolut.
Also, wenn wir schon dabei sind, was soll das? Diese Fake-Jeans-Taschen, was ist das denn?
I cannot.
Bitte, was?
Es ist, ja, ich verstehe
es auch. Ihr wart doch schon
bisschen.
Da in der Region. Warum habt ihr da nicht einfach ein Loch gemacht?
Ja,
ihr wart doch da schon.
Ja, ich weiß nicht. Die Vorstellung, entweder dass Frauen, also dass man nicht reinfasst oder dass man oder nichts das, dabei hat, dass Frauen, also dass man immer so eine Klatsch hat oder so.
Ja,
oder
das ist die Handtaschenindustrie wiederum. Das ist mein, die haben sich zusammengetan und gesagt, weißt du, was wir machen?
Aha,
wir machen und die können dann gar nichts mit anfangen mit den Taschen.
So
und dann müssen sie so eine scheiß Handtasche dazu kaufen.
Verstehe.
Und dann kaufen wir die Handtasche und Typen sagen immer, kannst du mein Handy einstecken, kannst du meine Maske?
Mm.
Du hast Hosentaschen.
Ja, es gibt, wenn man so genau hinschaut, ne?
Ja.
The struggle is real.
It's very real.
Ja,
es kann nicht wahr sein. Wirklich, wer denkt sich diese Kleidung aus?
Das und funny, ich habe jetzt, also ich habe ewig diese Bodies nicht getragen. Also in den 90ern und irgendwann waren die ja mal in, also jedenfalls als ich Teenie war, dann waren die voll in, da hatte ich die. Und jetzt habe ich sie ganz lange nicht, aber tatsächlich habe ich jetzt vor, bevor ich nach Oxford gefahren bin.
Warst du in Oxford? Habe ich mich gefragt.
Ja, ich war vor kurzem in Oxford. Und da hatte ich mir so ein Body geholt und ich sag dir, also it's not cute, wie ich den zumache. Also das ist wirklich fast wie beim Frauenarzt oder so.
Ja.
Also so spreading all over the place und sweating und also und dann
es
geht's
ist auch
zu.
Gefährlich.
Ja, und dann
diese
so
Druckknöpfe
in
dieser Region.
Ja.
I mean, it hurts.
Ja. Und dann irgendwie also war es auch so ein bisschen eng und dann hatte ich irgendwie, ach, also dann dieses AFH,
also
Arschfristhose.
Das wusste ich gar
nicht.
Jetzt wünschte ich, könnte auch schnell Notizen machen. Das wusste ich wirklich nicht. Jetzt erstmal.
Ja, das ist so ein bisschen so ein Standard bei uns in der Family. Mein Sohn weist mich da gern drauf hin.
AFH, okay.
Jedenfalls, Also danke dafür, ja, diese Kolumne. Ja, weil wie kriegst du die Inspo? Also ich meine, klar, das so, war jetzt so, genau so, ne?
Das ist wirklich so. Also das, ich muss auch sagen, also ganz tolle Leute bei der Taz, die meine Kolumnen immer auch viel zu spät bekommen, sorry, aber auch redigieren mit einer Engelsgeduld und jedes Thema annehmen. Also ich glaube noch nie wurde eine Kolumne zurückgewiesen und du hast ja gesagt, das ist, also ich habe es als Dating-Kolumne damals verkauft.
Ja.
Es ist mal eine Dating-Kolumne, mal geht es um misogyne Knöpfe, mal geht es um Rassismus, mal sehr oft geht es um Rassismus, egal. So, und it's deshalb, also es ist, genau, und es ist also part of dating, wie ich festgestellt habe, und deshalb kann man das einfach nicht ausklammern. Ich wollte halt ursprünglich wirklich, ich habe so gedacht, weißt du was, ich habe Lust auf, über so ein unverfängliches Thema zu sprechen, ja. Dating. Was kann schon schief gehen?
What?
What?
Oh Mann.
Ja, und also, genau, und so kommen mir halt die Ideen. Also ich bin, dadurch, dass ich da relativ frei sein kann, und überhaupt nicht eingeschränkt bin, was die Themen angeht und so, ist es halt wirklich so. Einmal habe ich so einen Crush entwickelt in der S-Bahn. Mein Crush ging, glaube ich, so 3 Tage lang oder so. Und da habe ich halt über diesen Crush geschrieben, auch ein bisschen creepy. Und dann eben über dieses Kleid und mal so. Also ja, das, die Ideen kommen halt wirklich.
Ja, es ist super vielfältig. Ja, voll. Und ein Drinni ist jemand, der gerne drin ist. Und zwar nicht nur, wie das jeder kann im Winter, wenn es schneit und regnet und so weiter. I mean, that's easy.
Richtig. Überzeugte Drinni sind.
Ja.
Wenn 65 Tage.
Ja. Also ich meine, ich gehe schon auch raus und ich weiß schon auch, dass es mir auch gut tun kann und ich habe ja auch Kinder, deswegen, also
ja, das ist immer so,
gehen wir raus. Aber ich habe gar kein Problem damit, wenn es 30 Grad ist und alle so, wir sind raus und ich bin so,
Müssen wir? Ich habe ein Fenster aufgemacht, ja, genau, meine Hand rausgehalten, ist alles gut. Ja. Das ist von einem Tokyo Hotel Interview, meine ich. Ah. Die haben damals vor 3 Millionen Jahren irgendwann so, also sich selbst dann halt so verschiedene Typen zugeschrieben und dann hat Bill, glaube ich, gesagt, dass er ein Drinni ist und der andere hat gesagt, dass er ein Draussi ist, irgendwie so. Und das ist mir immer in Erinnerung geblieben und jetzt gibt es einen fantastischen Podcast Drinnis von Julia Becker und Chris Sommer und das ist, also du wirst dich da wiederfinden.
Na dann, also ja, also taking note.
Ganz toller Podcast.
Ja, Wahnsinn. Ja, wir navigieren ja auch in ähnlichen Bubbles, oder ich würde sagen, also ja, sind Bubbles, alles so, Communities. Und eine Frage, die ich an dich hätte, ist, wenn du jetzt so, also zwei, drei Sachen, Buzzfeed, du warst mich jetzt inspiriert, weil du das einfach so richtig so, was sind so die Dinge, wo du denkst so, cool, das sind Gespräche, die wir mehr haben müssen, innerhalb unserer Community, weil ja auch, wie gesagt, es ist ein Podcast von mit für Schwestern.
Ja.
Und was sind die Gespräche, die fehlen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Und vielleicht auch die Räume, die dann fehlen. Also.
Ich bin, ich glaube, wir können vielleicht, ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt jetzt, über den Zeitpunkt will ich erstmal gar nichts sagen, aber was mir manchmal fehlt, wenn wir über Colorism sprechen, dann gibt es, wie so oft, immer nur 2 Seiten.
Mhm.
Und man muss entweder der einen oder der anderen. Dabei gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die wir von, wer hätte es gedacht, von beiden Seiten lernen können.
Mhm.
Und das fehlt mir total.
Mhm.
Und auch die Einsicht, dass uns in Deutschland bestimmte Begriffe fehlen, um ganz präzise zu sprechen.
Ja.
Und wir, solange wir diese Begriffe noch nicht haben, halt nun mal uns manchmal schwammig ausdrücken und vielleicht auch manchmal eben ignorant rüberkommen oder etwas so.
Mhm.
Aber dass wir uns, also dass wir füreinander und also dass wir eine Geduld sozusagen entwickeln, bis wir diese Begriffe gefunden haben.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, diese Geduld fehlt. Alle sind sehr mit kurzer Zündschnur unterwegs.
Ja.
Und manchmal kann ich das auch sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es auch einfach, weil es die Situation halt eben erfordert. Und ich finde, Wut ist auch ein produktives Gefühl. Ich will überhaupt gar nicht die Wut minimieren, das meine ich gar nicht.
Nee.
Ich will nur sagen, Wut plus Geduld würde uns, glaube ich, noch einen Schritt weiterbringen.
Ja.
Das ist gar nicht so, also ich kann gar nicht sagen, welche anderen Themen mir fehlen. Das ist eher so die Gesprächsattitüde, die ich gerne hätte.
Ja.
Also wir können weiter wütend bleiben, aber wir sollten noch Geduld hinzufügen. Und dann, glaube ich, haben wir auch ein bisschen mehr Ausdauer, weil diese Gespräche wir werden das nicht bis Ende des Jahres klären. Das dauert
nicht.
Nein, ich weiß.
I know.
Ja. Schön. Also das ist, und wir werden, und um diese Ausdauer zu haben, glaube ich, brauchen wir auf jeden Fall Geduld.
Ja, voll. Ich denke, es ist ja auch ein Unterschied, wo diese Gespräche stattfinden. Also auf Social Media ist es ja voll was anderes, ob wir tatsächlich Räume haben, also wo wir uns physisch auch begegnen
und
können.
Auch einander wirklich in die Augen. Das klingt immer komisch, ne? Aber das macht so einen riesen
Unterschied. Die körperliche Präsenz,
du
sich
siehst,
wahrnehmen.
Was ich mit den Händen was mache.
Genau.
Du siehst meinen Blick, du siehst mein Gesicht. Das macht was. Also, das ist.
Und ein empathischer Blick sieht ja auch, also das kommt natürlich darauf an, ob man gerade so voll in sich ist und es nicht schafft, irgendwie die andere Person wahrzunehmen. Aber eigentlich kannst du in einem Raum ja schon auch wahrnehmen, so, hey, maybe, also jetzt zum Beispiel für mich, I'm talking too much. I need to shut up. I need to listen more.
Und das merkt man nicht.
Ne? Und online ist das einfach. Und ich würde es voll unterstreichen und noch ergänzen, dass ich irgendwie auch schön finde und wichtig finde. Und da sind wir ja auch dran. Es gibt keine Professur bis jetzt im Bereich irgendwie Black Studies oder sowas in Deutschland. Uns fehlen auch so viele Informationen.
Total.
Also auf Deutschland bezogen.
Ja.
Viel lernen wir durch die USA und das ist auch super und wichtig und inspirierend und so weiter, aber auch viele Begrifflichkeiten und so weiter. Und ich würde es einfach nur unterstützen, was du sagst, dass es einfach schön wäre auch, dass wir so Forschungsgebiete, wo wir Zeit, Ressourcen und Raum gibt.
Und nicht, weil viele von uns eignen sich das halt so nebenbei an. Wir haben gerade über meinen Tag gesprochen, deiner sieht wahrscheinlich genauso aus oder noch, vielleicht noch viel, viel schlimmer. Also viel voller meine ich nicht, oh Gott, sorry. Wir lieben unsere Arbeit, ja?
Wir lieben unsere
Aber ich will das nicht nach Feierabend machen. Wenn ich könnte, manchmal denke ich so darüber nach, so boah, was, wenn ich mir keine Sorgen um Geld oder was, keine Ahnung, Anerkennung, wie auch immer, machen müsste, was würde ich machen? Und voll oft denke ich so, boah, ich will eigentlich so die Geschichte von Rwanda. Und ich meine nicht, die ab den Belgiern beginnt. Ich meine genau die davor.
Ja.
Genau die davor, weil die nach den Belgiern ist gut dokumentiert. I got it so. Die haben wir auch in der Schule gelernt. Ich will über die Königreiche lernen, die es früher in Rwanda gab. Und ich lerne das auch, Gott sei Dank, ab und zu mal, wenn ich in Rwanda bin, mit Freunden spreche und so. Das haben auch viele Leute in Rwanda auch in sich, oder zumindest die, mit denen ich viel Zeit verbringe, dass wir alle, weil einmal uns unsere Geschichte fast weggenommen worden ist, haben wir alle, wir klammern uns da so dran fest. Ja? Und dann gibt es echt so Leute, die irgendwie Anfang 30 sind und die erzählen mir von der Geschichte Rwandas, als hätten sie das studiert. So.
Oh, wow.
Und das finde ich so schön. Und so, was Namen bedeuten. Weil, so, und diese ganzen Sachen, und die gehen verloren. Und das sowas, das, da würde ich, wenn ich könnte und Zeit hätte, da würde ich viel, viel Arbeit oder viel Zeit reinstecken. Und eben halt auch schwarze Geschichte in Deutschland. Wahnsinnig interessant. Ich weiß so wenig darüber.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Und alles das findet ja auch oft unter diesem White Gaze statt.
Total.
Ne? Und dieser Stress. Und es wäre so schön, Räume zu haben, wo man nicht immer, und viel davon, also ich habe, es ist alles unzusammenhängend, weil ich so viele Gedanken habe, aber ist ja auch ein Produkt von Weißsein. Einfach, dass wir irgendwie die Geschichten gelernt haben, bei zweitens anzufangen und nicht bei erstens. Oder bei fünftens vielleicht und nicht bei erstens.
Ja. Was ist davor passiert?
Colorism ist ein Produkt von White Supremacy.
Ja.
Und es führt auch dazu, dass wir diese Räume uns auch erkämpfen müssen und brauchen.
Also,
und
müssen da echt auch Türen irgendwie einreißen und
und Lernräume schaffen.
Ja.
Yes. Ich wollte eigentlich noch über Humor sprechen. Passt das jetzt gerade?
Königin der Überleitung. Humor passt immer. Das ist mein Hot Take.
Ja.
Humor passt immer.
Ich habe da so zwei Gedanken, also mehrere Gedanken. Ja. Ich hatte einen guten Freund in Chicago, der ist dort Gospel-Sänger und wie auch immer, wir kennen ihn schon seit über 20 Jahren. Ja. Und als ich mal in den USA war, dann habe ich gemerkt, also war ich so in seinen Communities unterwegs und es war einfach alles so viel gelacht haben. Und sie waren auch so, wenn sie über richtig krasse Sachen gesprochen haben, einfach die ganze Zeit gelacht. Und dann meinte er, irgendwann habe ich das mal so angesprochen, ich so, it's not funny, what you're saying. Und er meinte so, what should I do if I'm not laughing, I'm crying.
Ja.
Und das ist so diese eine Perspektive, dass ich irgendwie Lachen als Widerstandsstrategie und Self-Care und wie auch immer kennengelernt habe.
Ja.
Erstmal das.
Also ich kann es unterschreiben.
Der zweite.
Alles, was dein Freund aus Chicago macht, kann ich unterschreiben. Und ich habe es auch wirklich, ich habe es auch nicht nur so als wirklich wirksames Tool gelernt. Ich habe gesehen, wie es augenblicklich Menschen schlechter geht. Und ich finde,
wenn sie nicht lachen, meinst du? Also,
wenn sie dann lachen, also wenn man Humor einsetzt, wie es Menschen dann augenblicklich oder direkt danach besser geht.
Ach, besser, weil du hast gesagt, schlechter geht.
Ach, krass.
Menschen sofort wrong, schlechter geht.
What's happening in my head?
Was war das für ein Freundschaftsversprechen?
Nein, es geht natürlich nicht. Genau, also ich finde, Humor ist echt so ein Tool und ich finde, das kann man, es gibt wenige Dinge, bei denen man halt so eine Veränderung sofort sehen kann. Und ich als Kind meiner Generation bin ich brauche so Instant Gratification, also das liebe ich halt, zu sehen, wie man mit Humor da halt wirklich sofort das bei sich selbst, aber auch jemand anderem verändern kann. Und ich bin komplett auch so aufgewachsen. Also ich ich weiß nicht, ob ich sage es einfach. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wirklich, dass mitten im Genozid, also als es komplett aussichtslos war, ich habe safe einmal mit meiner Mutter über irgendwas gelacht. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber, und ich finde, ich muss ja, glaube ich, keine Worte finden. Also, das ist die ausweglosigste. Ja. Ich glaube, mein Vater war auch schon tot, ich weiß es nicht. Aber, und dass man da irgendwie das schafft zu lachen. Für mich heißt es, man kann immer, also man kann dann immer lachen. Jetzt nicht so Armin Laschet im Flutgebiet immer lachen.
Nee, aber
grundsätzlich.
Nein, genau, nicht, sondern
ist Humor echt eine krasse Waffe.
Und ja, und als Überlebensstrategie, also total. So to feel human.
Und to feel alive. So.
Ja, und das alive ist, in einem Moment das, der.
In einem Moment so also, krasser Versuch. Und ich finde, das hat sowas Empowerndes, weil manchmal, wenn es mir wirklich richtig, richtig schlecht geht, ich stelle mir dann nicht vor, wie ich über einen Witz lache oder so, aber zu wissen im Hinterkopf, dass ich irgendwie über irgendwas irgendwann mal lachen werde.
Ja.
Das heißt,
ja.
Ich komme aus dieser Krise raus. So.
Genau.
Und noch ein anderer Punkt, als Kind habe ich auch auf jeden Fall gemerkt, als Kind fühlt man sich ja voll oft so ein bisschen ohnmächtig, finde ich. Und immer, wenn ich dann Leute zum Lachen gebracht habe, dann hatte ich plötzlich so eine Macht irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das ist so die warum Humor irgendwie wichtig ist, also in meinem persönlichen Leben.
Ich muss gerade an Will Smith denken.
Ja.
Na, ich habe gerade dieses, der hat ja eine Autobiografie geschrieben,
ja,
und da gibt es so ein Gespräch mit Oprah.
Genau.
Und da erzählt er irgendwie auch, dass er in der Kindheit seinen Vater hat seine Mutter geschlagen,
ja.
Und dass er dann irgendwie auch das eine so eine Situation mitbekommen hat und dann angefangen hat, gemerkt hat, wenn er Witze macht und alle lachen, dass er dann dadurch die Situation, die so ausweglos ist für ihn selber und auch für seine Mama, irgendwie regulieren kann.
Total.
Also dass er dann eine gewisse Macht hat und sich Stimmungen ändern und so.
Das ist krass, ne? Mhm. Und gerade auch, also ich meine, Wills Situation ist natürlich auch nochmal richtig krass, ne? Das muss ja auch hardcore sein, wenn du dann merkst, okay, ich muss das jetzt, da geht es ja fast wirklich so um Leben und Tod irgendwie, ne? Aber auch im Kleinen, so ich finde, ich muss manchmal ein bisschen aufpassen, weil manchmal kann ich so eine Ernsthaftigkeit nicht aushalten oder so eine potenzielle Konfliktsituation oder eine Konfrontation und will dann irgendwie einen Witz machen.
Ja.
Und da arbeite ich gerade so ein bisschen dran, weil das auch für mich einfach auch gut ist, glaube ich, diese Dinge manchmal aushalten zu können oder das einfach stehen zu lassen. Aber ja, so Comic Relief ist es wirklich, also das ist, manchmal braucht man das und dann fühlt man auch das Gefühl, was man hat, wenn man richtig krass gelacht.
Ich meine, wir haben so viel
gelacht, man fühlt sich ganz an, also man fühlt sich so gelöst und deshalb, also.
Ich habe auch das Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl, mit dem Alter lache ich weniger.
Echt?
Also so, ja, schade, ich muss mehr lachen. Ja.
Also so, Gefühl, lache
dass
mehr.
Man so richtig gelacht hat, so dass ich so, weißt du, es gibt ja so, dass man fast so hysterisch ist, also dass man nicht aufhören kann und so, dass sein Bauch wehtut und so.
Die Person wieder an und
dann geht's wieder an.
Und
ja, genau.
Und das
habe ich nicht mehr so oft.
Ja,
an jedem Moment.
Aber ich weiß, was du meinst. Diese so richtig verrückt, also so.
Ja, so richtig, weißt du?
So reinsteigern. Das stimmt.
Das
habe ich auch weniger.
Also ich meine, vielleicht auch nicht so viel anders. Aber und ich finde das wichtig, also das auch darüber zu sprechen und das auch zu benennen, weil ich, und jetzt denke ich natürlich schon wieder in diesem White Gaze und so weiter, aber weil es ist nicht, dass man einfach immer, sondern nicht, man ist immer gut drauf und findet alles locker und alles ist, ne, und wir sind einfach mehr, wie heißt das, erdverbunden und fröhlichere und weißt du, sondern es. Also dieses,
ich weiß, was du meinst.
Ja, also aber dagegen wehre ich mich auch ein bisschen.
Ich lasse mir das auch nicht nehmen, weil ich habe früher irgendwann gedacht, so, ich bin voll albern. Ja, Captain Obvious, voll. Und dann habe ich dieses Stereotyp des immer lachenden, chuckingen, jiving schwarze Person, hatte ich auch im Kopf. Ich wollte aus diesem Grund auf jeden Fall nicht der Clown sein. Weil ich habe mir das verwehrt, obwohl es irgendwie meinem Naturell entspricht und ich irgendwie Bock hatte, einen Witz zu machen. Wirklich wahr. Ich habe dann drüber nachgedacht. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich mich selbst dann so zensiere, dachte ich so, wow, also Racism.
Ja.
It's real powerful. Auch in solchen Dingen.
Ja.
Und ich musste das wirklich dann wieder so ein bisschen wieder dagegen halten und
das
sagen
so,
hey, pass auf, wenn du so bist, dann bist du halt so. Du kannst dich nicht ewig irgendwie verstellen.
Ja.
Weil du immer Angst hast, eventuell einem Stereotypen zu entsprechen.
Ja, und absolut. Und das kommt auch zu der gleichen, also zu meinem nächsten Gedanken, den ich hatte zum Thema Lachen und Humor. Ist ja immer diese Frage, so dürfen wir jetzt gar nicht mehr lachen? Sind jetzt Witze nicht mehr witzig? Und ich denke so, also gerade so ein Format wie Aural Original oder in den USA, Trevor Noah oder es gibt ja ganz viele Formate, die einfach mega gut Gesellschaftskritik leisten, durch Humor auch, mit humorvollen Ansätzen. Das funktioniert und ich finde es immer so, also da wollte ich dir auch nochmal Danke sagen, dass, für diese coolen Formate, weil es einfach voll gut geht und das so ein Bullshit ist. Wir dürfen jetzt nicht mehr lachen.
Ich finde, das ist auch eine Ausrede, ehrlich gesagt, weil das ist so faul. Also ja, okay, natürlich, der einfachste Witz ist wahrscheinlich der Witz auf Kosten von jemandem oder der Witz, der irgendwie mit irgendeinem Bullshit-Stereotyp spielt. We got it. Davon haben wir auch viel auf Lager, könnten wir auch machen. Ja. Aber das ist halt, finde ich, nicht die Kunst. Ne? Also und hinter Aureal Original steckt ja auch ein Riesenteam und Browser Ballett ebenfalls und so. Und ich glaube, da kommen einfach ganz viele verschiedene Menschen zusammen. Ich finde persönlich das Schönste ist doch, dass, weil viele, die dann beklagen, dass wir nicht mehr lachen dürfen, weil man jetzt keine Witze auf Kosten von Minderheiten machen kann. I got news for you. Vielleicht war deine Comedy schon immer scheiße, wenn sie davon abhängig ist,
Witze auf
Minderheiten zu machen. Genau. Dann ist sie vielleicht gar nicht mal so gut. Ich sehe das immer umgekehrt. Ich hab das Gefühl, wir können jetzt über viel mehr Dinge lachen, weil jetzt immer mehr Leute dazu kommen mit einem anderen Humor. Und ich folge so vielen Persian Memes. Also, aber ich finde es einfach witzig. Und manchmal entdeckt man sozusagen Gemeinsamkeiten. Und manchmal lerne ich da auch viel darüber, über das Humorverständnis, also das Humorverständnis anderer Kulturen, würde ich sagen. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, voll.
Und ich finde, ich empfinde das als unheimliche Bereicherung. Und ich glaube, absolut, auch die bornierten Menschen, die sich dem gerade verwehren, haben über kurz oder lang sowieso keine Wahl. Also das wird dann...
Sowieso.
Das ist irgendwie klar. Dann für sie entschieden. Aber wenn sie sich dem öffnen würden, würden sie auch merken, was sie da eigentlich gewinnen.
Ja. Ja, es ist so eine... Es ist überhaupt das Gegenteil von... Also es gibt ja dann immer, das ist der Kunstfreiheit, wird uns genommen. Und sie sagen, aber du nutzt die Freiheit ja überhaupt gar nicht. Ja, also du bist einfach so, du machst einfach irgendwas, was schon millionenmal gemacht wurde, wo immer die Gleichen über die Gleichen lachen und wo du irgendwie relativ safe auch bist, weil du irgendwie als dominante Person, also Teil einer dominanten Position irgendwie über die lachst, die marginalisiert werden.
Das ist halt super. Also echt,
das schafft irgendwie jeder. Also das ist wirklich easy.
Das ist das Einfachste. Also verstehe ich nicht unter Comedy oder Comedy-Kunst.
Ja, und also das ist auch wie mit Theater oder mit allen anderen, wo ich denke, eigentlich richtig, richtig gut wird es ja erst, wenn du irgendwie da sitzt und voll lachst und gleichzeitig aber voll ertappt bist und gleichzeitig irgendwie ins Denken kommst und dann irgendwie Sachen irgendwie verstehst und Perspektiven verstehst, die du vielleicht vorher nicht gerafft hast und so. Also wie geil ist das? Also,
und ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen auf Humor einlassen, nicht als etwas, was dann feststeht und sich nicht mehr ändert, sondern das ist immer im Wandel. Und das, was du gerade auch gesagt hast, so Dinge auf sich wirken lassen. Auch Leute, die gute Comedy machen, werden sich immer mal daneben liegen. Und manchmal sagt man auch etwas, was man dann später vielleicht bereut oder was wirklich zutiefst diskriminierend oder beleidigend ist. Vielleicht nicht zutiefst, aber leicht. Und ich finde, auch das ist erlaubt. Die Frage ist aber, was hast du vorher gemacht? Wenn dein Body of Work vorher immer nur daraus bestanden hat, sich sowieso über Minderheiten lustig zu machen, dann ist das auch kein Versehen und auch kein kleiner Fehler, der passiert ist. Aber wenn du aufrichtig dich wirklich auf diese Reise machst und wirklich einfach, und es gibt viele weiße Comedians, die wahnsinnig witzig sind, die auch über Race sprechen. So. Das geht, es ist kein Tabuthema. Aber die Art und Weise, und das jetzt auch, und das ist, glaube ich, der Punkt, der viele so nervt, ist, dass jetzt einfach viel mehr Leute laut mitbestimmen können und sagen können, weiß ich nicht, Bayerischer Rundfunk, ob jetzt Blackface an sich jetzt der Gag ist so. Das ist vielleicht nicht so witzig. Und das war früher nicht so. Früher wurden die einfach nicht kritisiert.
Ja, genau. Das ist es. Ja. Also man darf ja. Das ist das immer Ding. Noch.
Die machen es ja auch weiterhin. Noch.
Das ist eben. Es ja. Also und dann sitzen sie in der besten Sendezeit und sagen, man darf gar nicht mehr XY und machen es doch.
Oh nein, wir haben dich so zu Lanz reingecancelt. Das ist passiert. Oh scheiße, was? Auf die Titelseite.
Damn, so absurd. Nichts darf man mehr.
Oh Mann.
Das war der beste Take. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Und jetzt natürlich noch ein allerletztes Mal deine geniale, wie nennt man das? BuzzFeed Bullet Point List. Aber nur, also es kann ein oder zwei oder drei Sachen sein, wenn du an die Schwestern denkst, die jetzt zuhören, diesem Podcast lauschen. Und das sind ja, also wir kriegen ja Feedback von Menschen aus ganz unterschiedlichen, aus Österreich, aus der Schweiz, aus kleinen Orten, aus großen Orten und so weiter. Was würdest du ihnen, stell dir die so als vor, als wie sie da so sitzen, was würdest du ihnen zurufen, zuflüstern, sagen, mitgeben?
Also, ich habe mal einen Satz gelesen, there's black people in the future. Und der hört sich so bescheuert an und so banal. Aber ehrlich gesagt, wenn ich den auf meine Biografie beziehe und immer, es wird immer Menschen geben, die, also real talk versuchen, dich umzubringen, aber auch auf andere Arten versuchen, dich kleiner zu machen und umzubringen. Aber there's more of us in the future. Und es wird uns immer geben. Und das ist so, das zu wissen, ist wirklich wahr. Das ist, man fühlt sich fast ja, so ein Superheld. Oder wie so ein Cloak, der um einen ist. Also there's more of us in the future, there's black people in the future. And I love us. Rooting for everyone black. Es ist auch wirklich so.
Mhm. Ich hab Gänsehaut. Das ist schön.
Das war so schön. Ich habe ein bisschen Tränchen in den Augen. Aber,
same. Anna, tausend Dank für dieses Gespräch. Das war, also...
Ich danke dir.
I had a wonderful time.
Me too. Es war sehr, sehr schön.
Und vielen Dank. Sehr geehrt. Und keep on shining your light.
You too.
Und,
vielen Dank.
Ja, danke für alles. Und ich will noch ein bisschen weiter Danke sagen. Okay, ich bin noch nicht fertig.
Wie schon, aber danke. Ja, danke auch dir.
Danke.
Ich lasse dich.
Nein, alles gut. Nein, okay. Also, ich am very deeply honored. Ich sehe dich von Weitem und jetzt von Nahem und ich finde einfach dich wunderbar und so toll und das alles, was du machst. And I wish you so many blessings for everything. And I really want to meet your mom. Oder oh, sag ihr auf jeden Fall einen ganz lieben Gruß. Shout out an Esther.
Yes.
Und for having this, raising this amazing woman.
Thank you.
Und vielen Dank.
Dankeschön.
Und ja, jetzt bin ich fertig. Dankeschön.
Jetzt sage ich auch ein letztes Mal Danke. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es war sehr, sehr schön. Ich könnte noch 1000 Stunden weitersprechen.
Facts.
Aber ja.
Aber machen wir jetzt vielleicht auch, aber dann ohne euch. Ohne in diesem Sinne. Was noch?
Nee, ich habe gesagt, ohne Mikro.
Richtig. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit oder was auch immer ihr feiert. Einen wunderschönen Jahreswechsel. Alles Gute. Startet gut durch im neuen Jahr und wir sehen uns, hören uns 2022 wieder mit ganz viel Liebe. Ganz viele Grüße an alle da draußen. Das war's bei Tu Podcast.
Tu Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Na, ist gut dran.
Nee. Na, ist gut dran.
Ist auch richtig, oder? Ich weiß nicht.
Na, ist gut dran. Nee, ich glaube.
Na, dran ist gut. So rum. Es geht ja schon gut los hier mit uns.
Das ist okay. Komm, wir geben Deutschkurs.
Ja.
Sagt ihr aus Leipzig, wenn du das aus Leipzig.
Ich bin aus Leipzig.
Ich weiß es.
Okay. Alright.
Aber wo kommst du ursprünglich her?
Ja, yeah, well, genau. Wo sind deine Wurzeln? Oh Mann.
Trink ein bisschen Tee. Mhm. Trink ein bisschen Tee.
Ein bisschen Tee da drauf.
Und dann habe ich noch, das habe ich auch noch nie erzählt, ich habe Tennis gespielt.
Auch das noch?
Ja.
Wahnsinn.
Mit einer Freundin, ich weiß nicht, vielleicht hört die das ja jetzt hier. Und wir haben uns immer einen Spaß gemacht und haben sonntags morgens um 6 Uhr nackt gespielt. Ja, das war so lustig.
Also ich sag dir mal was, ich bin extrem entspannt.
Das ist voll gut.
Und
das
easy.
Kommt, ist bei mir auch in 5 Minuten so.
Gut.
Gib mir 5 Minuten. Ich brauche meine 5 Minuten.
Take your time, girl.
Handy aus.
Mhm. Handys aus.
Brauchst du das?
Was ist das?
Das ist
Beruhigungsgedöns. Kenn ich.
Nein, das geht nur Revoice für die Stimme.
Nee.
Ich muss immer
lalalala. Läuft.
When we heed a certain call, when the world must come together as one.
yes, amen.
If it doesn't work out with the author thing.
Yeah.
Karriere als Sängerin.
Mm-hmm. Mm-hmm. We have this down, my dear. Okay. Und dann, weißt du, die Akzente sind halt einfach ganz oft ganz anders.
Ja.
Ja, so. Gaudi. Und dann im Deutschen Gaude.
Bajide ist mein Favorite.
What?
Ja, naja.
Okay. Alright. Ich würde sagen, wir starten. Okay. Alright. You comfortable?
Yes, I am.
Thank you. Rather indeed. Achso, Kudiabor, sage ich das richtig? Ja. Weil ich habe im Schlaf, habe ich heute Nacht davon geträumt.
Nein.
In welchem? Ob das Kudiabor oder Kudiabor?
Ich glaube tatsächlich, dass Kudiabor total das Eingedeutschte ist. Mein Vater hat immer Kudiabor gesagt. Also wirklich, aber ich sage immer Kudiabor, weil es so deutsch, weißt du, so auf das A betont.
Sie? Das war mein Traum. Ja. Funny. Alright, dann.
Ja, voll schön. So humble einfach. Ich glaube, dass ich das Gefühl hatte, dass ich die Tür reingelaufen bin, dass mich einfach das Gefühl des Wohlfühls mich eingenommen hat.
Wie schön.
There is someone, there is a sister. Und irgendwie, she made it and she's still irgendwie humble. Und ach, ich liebe es.
Also ich sitze gut in der Mitte. Mein Ton wird immer gut sein. Gut, dass ich in die Mitte gegangen bin. Ich bin Gott sei Dank in die Mitte gegangen. Jetzt wird mein Ton immer ganz sanft und weich sein.
Ja, man hat dann die Tendenz, so zu sprechen. Ich weiß nicht, warum.
Das ist wie so alles so eine Oktave tiefer. So richtig viel Soul auf einmal. Ja. Ich weiß ja, wie die normalerweise reden. Ja, wirklich. Aber es ist wirklich so.
Nicht, wir müssen dies, das oder so. Dieses Ganze, wir müssen eigentlich gar nichts. So, wir könnten den ganzen Tag hier sitzen und chillen und einfach nur irgendwie, wir müssten nicht mal einen Podcast aufnehmen, ja, sondern wir könnten den ganzen Tag hier sitzen und einfach nur Tee trinken und uns austauschen. Und allein das wäre ja schon ein radikaler Akt. Mhm. So.
Ja, das Sein, Raum einnehmen.
Ja.
Existieren, atmen.
Ja.
Atmen.
Ja, because we're not allowed to. Mhm. Nicht mal das.
Ja.
So.
Ja. Ich habe heute ein bisschen Foundation und so Puder drauf.
Ja, ich
auch. Immer die Hölle für Taschentücher und Masken.
Ich habe jetzt auch nur noch schwarze Masken.
Ja.
Oder grüne, ja. Weil weiße, genau. Masken. I'm not ready for it.
Ja.
I'm not ready for that conversation, wenn ich die Maske habe.
Mein Sohn ruft auch mit: Mama, das ist deine.
Guck mal.